Ja, hallo, wir sind's wieder, euer Lieblingspodcast. Mit dabei ist Clemens, das bin ich, meistens zumindest. Und auch Thomas, hallo Thomas.
Das hätten wir eigentlich andersrum machen sollen. Ja, ich, Clemens sagen sollen, ich hätte Hallo gesagt, dann hätte ich gesagt, und natürlich dabei
Thomas. Das heben wir uns, aber wir dürfen nicht sagen, Thomas, wenn wir sagen, das heben wir uns für das nächste Mal auf, dann ist es ja nicht überraschend, das muss dann irgendwann anders kommen. Ne? Ja, so sieht's aus, genau.
Ja. Ja, hallo, liebe Zuhörer.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder rübergeschwenkt nach Atlantis, wobei das ja eigentlich in dieser Folge zutreffen würde, wenn man sagen könnte, man ist in beiden Welten, zumindest visuell, zu Hause, auch wenn man eigentlich nur in einer ist. Dementsprechend können wir doch mal erstmal zum Feedback kommen. Eine Sache kam jetzt vor, ich glaube, heute Morgen rein, und zwar um 7.53 Uhr von unserem Hörer David aus der Schweiz war er, glaube ich. Ich muss mal hochscrollen. Da, ja, der hatte uns ja irgendwie entdeckt, glaube ich, beim Akte X-Cast. Grüße gehen raus. Und hat uns jetzt innerhalb von ein paar Wochen aufgeholt. Also anscheinend ist es nicht gesundheitsgefährdend, könnte auch machen oder gemacht haben oder Leuten empfehlen weiter. Ja, und er schrieb nämlich, moin ihr, ich habe euch aufgeholt. Leider muss ich nun warten, bis neue Folgen kommen. Ihr macht einen super Job. Ich wäre gerne bei einer Folge mit dabei, in Klammern Staffel 2, Folge 3, der Läufer, weil da einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und Schauspieler auftaucht. Also SGA Staffel 2, Episode 3. Ja, vielen Dank für das Feedback. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich sehe schon mal auf dem Plan, dass sich für diese Folge noch gar niemand anmelden konnte, denn sie steht nicht auf dem Plan. Das heißt, diese Folge wird ja erst 2025 erscheinen.
Genau. Die geheime Folge.
Die geheime Folge.
Ja. Steht also, nicht auf dem Plan. Die geheime
Folge. Die geheime Folge, wenn es den Planeten.
The Lost Episode.
Genau, The Lost Episode. Wenn es den Planeten Erden noch gibt, können wir das gerne machen. Ich würde dann nochmal schreiben, wie gesagt, entweder ein gutes Headset oder ein Mikrofon, aber jetzt extra für eine Folge oder so ein Mikrofon kaufen ist vielleicht auch Quatsch, aber ich glaube, so ein Headset haben viele zu Hause und ist ja auch universell einsetzbar als so ein Mikrofon vielleicht. Aber okay. Das ist, denke ich, die einzige Sache, die so reingekommen ist. Ansonsten war es das, glaube ich, zu dem Vorgeplänkel. Genau, da ist der Tab. Die Folge heißt, hast du es schon gesagt? Weiß gar nicht.
Nein.
Nee, genau.
Wir sind ja noch gar nicht so weit
gewesen. Wir sind noch gar nicht so weit, genau. Bin gerade frisch rein hier. Ja. Ja, wie heißt es denn erstmal?
Home im Englischen.
Im Deutschen, zurück auf die Erde. Ja, gibt verschiedene Sprachvarianten, die alle ähnlich sind, aber vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Portugiesisch zu Hause übersetzt. Im Französischen ist es witzigerweise das gleiche wie bei uns, also zurück auf die Erde. Und im Italienischen ist es praktisch wie im Portugiesischen, also zu Hause. Im Spanischen auch. Im Tschechischen ist es Heimat und im Ungarischen Heimkehr und im Russischen auch, ja, zu Hause würde ich es übersetzen. Hier steht Heim als übersetzen, aber ich würde es als zu Hause übersetzen. Genau, jetzt muss ich hier mal scrollen. Drehbuch IT diesmal.
Nach Hause telefonieren.
Genau. SGA nach Hause telefonieren, so könnte man es vielleicht übertiteln. Geschrieben hat uns das Ding Paul Mooley und Joseph Malozzi und in der Regie Holly Dale.
Holly.
Holly. Holy, wie kam ich? Ja, stimmt, hier sind ja 2L. Hatten wir die schon mal? Ja. Nee, ne?
Nein, nee. Das ist auch ihre einmal First Wave, einmal Dead Zone, zweimal Agents of S.H.I.E.L.D. ist ihre einzige Folge. SGA hat insgesamt aber auch einmal Act X, hatte ich glaube ich vergessen. Sie hat insgesamt 94 Folgen irgendwas gemacht, aber sonst war da nichts Bekanntes.
Genau, und dann kommen wir wieder zur Ausstrahlung, die ja jetzt wieder, also jetzt müssen wir wieder gleich sein, laut stargatewiki.de. World Premiere am 10.09.2004 und Deutschland Premiere dann am 13.04.2005. Stimmt das?
Ja. Ja,
interessant. Exakt. Ich finde es immer wieder faszinierend, warum das da immer übereinstimmt. Quote 1,19 Millionen, was 9% Sendeanteil dann an diesem Tag oder zu der Zeit entsprach. Ich habe es auf Englisch geschaut, irgendwo in den Welten des Internets, weil, ja, gibt es ja alles irgendwie nicht mehr auf Freeview aus Gründen. Weiß ich nicht, nur noch im MGM-Channel, da kostet jede Folge 2,50 Euro oder so, ganz komisch. Ja, ich warte einfach vielleicht hier, wenn irgendwelche Prime Days sind, vielleicht gibt es da nochmal die Staffel mit deutscher Tonspur unter 150 Euro, das wäre doch ganz sinnvoll. Deutsches Transcript gibt es nicht, also ja, Thomas, wo starten wir denn hier mit unserem SGA-Team dieses Mal?
Auf M5S224 ist es Tag, wobei man sieht da nicht sonderlich viel von, weil wir sehen einen Nebelverhangenes Gate, also vor allen Dingen auch, dass da Day dran steht, ist eher Night. Also selbst mit dem ganzen Nebel müsste man ja noch irgendwie. Also das ist relativ dunkel gewesen. Ich glaube, wir haben später Stellen, Szenen, wo es heller ist. Also das ist eher Nacht. Wir sehen auf jeden Fall, das Stargate ist in Wolken gehüllt oder Nebel gehüllt. Wir sehen so ein paar, ja, so ein paar Pillars, so ein paar Säulen oder so. So Obelisken, ne? Das haben wir auch schon mal in der einen oder anderen SG-1-Folge gesehen, also so Obeliskenreihe, also zwei Parallele, die aufs Gate zuführen. Wir sehen das SG-Arsche Team in Hazmat-Suits und ja, schauen sich dann um und ja, man stellt auch fest, dass man hier noch nie so viel nichts gesehen hätte. Ja, dass man halt nicht weit sehen könnte und ja. Ja, McKay rechtfertigt sich, aber hier von wegen hätte er ja nicht annehmen können, dass hier die einzigen Strukturen auf diesem Planeten nur um das Gate herum waren. Also scheinbar haben die schon mehr vom Planeten sich angeguckt, aber scheinbar gibt es da nur das Zeug um das Gate herum. Und ja, man ist auf dem Rückweg scheinbar, weil Shepard sagt dann auch hier, ne, da ist das Gate, hier anwählen. Und ja, McKay ist davon nicht so begeistert. Er hätte irgendwelche Energie-Readings. Ja, ne, wir sollten hier noch ein bisschen bleiben. Und ja, Ford macht sich so ein bisschen lustig darüber, hier so wegen hier. Du willst bleiben hier? Ne? Ich dachte, du hast das hier, diese Anzüge zu tragen. Und McKay bestätigt das zwar, aber diese Energie-Readings wären unglaublich, so von wegen, das kommt von überall her. Ja, er kann es aber nicht erklären. Darauf verweist dann auch Teela und ja, man macht jetzt so ein bisschen McKay-Bashing, ne, weil er sagt dann, ja, bis jetzt noch nicht. Und ja, kannst du denn wenigstens rausfinden, ob wir das irgendwie nutzen können? Will dann Shepard wissen und ja, McKay wieder, not yet. Und ja, okay, dann hier, lass uns jetzt den ganzen Bums beenden. Und McKay versucht es dann aber nochmal hier, so wegen pure Science, ne? Nicht alles hat irgendwie direkt einen offensichtlichen Nutzen zu haben, ne? Und ja, hier, du hast mich hier überredet, hier hinzukommen, weil diese Energie-Readings so toll wären, ne? Dass das irgendwie auf eine Zivilisation hinweist. Und ja, keine Gebäude, keine Leute, kein nichts, nur Nebel. Ja, McKay korrigiert Shepard dann auch direkt. So ist ja gar kein Nebel. Ne, so von wegen, es gibt keinen Wasserdampf in der Luft. Puh, ne? Und dann sagt er, ja, aber wisst ihr was? Wir brauchen eigentlich gar keine Hazmat-Suits. Das hätte er eigentlich gerade einwerfen können, nachdem es gehabt hätte. Er würde das hassen. Das hätte da eigentlich mehr Sinn gemacht. Dann reißt er sich den Helm vom Kopf. Atmet einmal kräftig durch. Shepard und Teela tun das auch. Ja, Shepard meckert noch so ein bisschen weiter rum. So wegen, jetzt erzählst du mir jetzt. Ne, weil das sind ja eigentlich Dinge, die du ja vorher bist. Ne, also die schicken ja normalerweise einen Melp da
Ja,
durch.
genau.
Ne, eigentlich hätte man gewusst, dass die Atmosphäre irgendwie atembar ist. Also
Oder die haben
warum
wieder
sie überhaupt bei diesen
Melp-Sparprogramm,
Hitze.
weil sie bei SGA ja nicht so viele eigentlich mit hatten. Wer weiß.
Ja, das kann auch sein. Oder sie haben wieder eins im Weltraum verloren.
Das passiert ja öfter mal, ja.
Ja, McKay ist davon nicht so begeistert. Aber Ford fängt dann an zu wählen, macht Kavusch und ja, McKay schaut nochmal auf sein Computerpad. Ja, man will jetzt eigentlich auch weiter. Ne, so von wegen, aber McKay sagt: Hier, du wolltest doch irgendwas, warte, warte, warte. Ne, du wolltest doch was Nützliches. Ja, er gab hier irgendwie, als das Wurmloch sich verbunden hat, gab es eine Fluktuation im Energy Field. Und wenn er sich hier die Zahlen angucken würde, dann würde das Gate die Energie aus der Atmosphäre ziehen. Und ja, Shepard steht so ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, McKay erklärt jetzt ihm: Hier, dieses Feld geht für Meilen. Also, das ist meilenweit. So, wir könnten den ganzen Planeten irgendwie umschließen. Wir reden von einer riesigen Menge an Energie. Ja, wie viel ist denn riesig? Ja, Joules of Ergs. Ja, in Term, ja, in riesig. Ja, lots of lots, sagt dann McKay. Wir könnten damit sogar ein Wurmloch zur Erde etablieren. Ja, Shepard scheint dann doch jetzt angetan davon zu sein, dass man hier bleiben müsse. Er hat auf jeden Fall einen zufriedenen Gesichtsausdruck im Gesicht und ja, Endteaser, Opening Credits und im Atlantischen Conference Room geht es dann weiter.
Da ist McKay, der meint, ja, irgendwie, es liegt daran hier, da gibt es irgendwie, also das ist das Einzige, was über so einen zusätzlichen Steuerkristall verfügt, die eben eine Verriegelung eines achten Chevrons ermöglicht. Und Shepard weiß daraufhin, ja, ist wahrscheinlich irgendwie eine Sicherheitsmaßnahme. McKay ist das aber Wumpe, solange man eben mit diesen Kosten. Kontrollkristall, den man hat, das andere Gerät zum Laufen bringen könne. Und wir sind ein bisschen skeptisch, ne? Also ne, schlagen sie vor, unser DHD hier zu entfernen und zu diesem M5S-224 Planeten zu bringen. McKay bejaht das. Wir findet die Sache riskant. Aber McKay sieht es nicht so tragisch. Und Shepard, ich glaube, sie meint, dass wir unser eigenes Tor damit irgendwie dadurch zerstören. Aber McKay weiß, was er tut, sagt er zumindest. Also das ist ja immer ein Unterschied, ob man es weiß oder sagt oder beides ist der Fall. Außerdem gibt es ja auch diese Kontrollkristall, ist ja ohne genügend Energie quasi schon nutzlos. Und Ford wirft aber auch nochmal ein, dass eben McKay schon gesagt hat, dass er gar nicht weiß, ne, diese Energie, woher die irgendwie auf diesen anderen Planeten überhaupt kommt. Und McKay, ja, ich glaube, es hat hier mit der Atmosphäre, da wird es wohl selbst erzeugt. Und Taylor meint, ja, der Nebel, also The Fog, Nebel des Grauens, Fragezeichen. McKay verdreht ein bisschen die Augen, ja, und Shepard sagt, ja, aber sie haben doch gesagt, es ist kein Nebel und naja, was auch immer. Nun, woher wissen Sie das, fragt Ford. Und McKay wiegelt ab, na, weiß ich ja noch nicht, aber der Nebel oder Dunst oder was auch immer, wie sie es da nennen, ist in meinen Wald das Einzige, was es da überhaupt gibt. Und ja, diese Messwerte, Energiewerte waren halt auch konstant. McKay meint, okay, wenn wir das hier machen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Erdtor nicht über eine Energiequelle verfügt, mit der sich ein Wurm noch zurück zur Pegasus-Galaxie öffnen lässt. Wer auch immer dorthin geht, würde also dem Risiko, also das Risiko da eingehen, dass dieses halt eine Reise ohne Wiederkehr ist. Ja, und McKay ist sich sicher, dass sich wer freiwillig meldet und Shepard sie. Naja, ob sie es glauben oder nicht, meint McKay. Ich würde gehen, ne, wenn ich wüsste, dass ich auch zurückkommen könnte, sonst eher wohl nicht. Aber wir können auch dem Stargate Commander wenigstens eine Nachricht schicken, wie es uns hier so geht. Und Shepard findet auch, dass wir doch hier eine Menge Infos gesammelt haben und wir sollten, wenn möglich ist, die ganzen auch weiterleiten. Und das, auch wenn es halt nur per Funk ist, dann ist es nach dem Motto besser als nichts. Elizabeth nickt zustimmend. Später im Kontrollraum, Rodney kommt da unter dem atlantischen DHD-Panel hervor und meint, ja, das ist es. Er hält den Kontrollkristall hoch. Shepard fragt, ist es einfach, das in das DHD einzubauen und das andere? Und McKay meint, dass aber das Atlantis-DG einzigartig ist und ist nicht so, dass da irgendwie so ein leerer Steckplatz ist, wo das praktisch einfach per Plug-and-Play anschließt nach dem Motto. Und wir fragen nochmal nach, was das genau heißt. McKay sagt, ja, könnte sein, dass eine komplette Demontage da irgendwie notwendig ist. Und Ford fragt auch nochmal nach, was, sie wollen das ganze DG auseinandernehmen. Und McKay, ja, ich werde es doch aber wieder zusammensetzen. Und Taylor fragt nach, ob da nicht eine Gefahr bestünde, dass irgendwie andere Stargate das deaktiviert wird und McKay ist da sich aber ja selbstbewusst, ne? Nur wenn ich es vermassle und das ist äußerst unwahrscheinlich. Ja, Shepard hat wieder einen Mathematikanfall. Er sagt nämlich ja 804 Jahre und McKay fragt dann nochmal nach und naja, meint Shepard, so lange würden wir bräuchten, um sie da mit dem Paddlejumper abzuholen. Und McKay etwas sarkastisch, na, das würden sie doch machen, oder? Und Shepard, natürlich machen wir das.
Ja, das ist aber auch irgendwie nonsinnig, ne? Also von wegen, so wie McKay darauf reagiert, meint er das wirklich ernst. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als ob er das ironisch oder so sagt, ne? Sondern er meint das, das würdet ihr aber dann machen, ne? Also in 840 Jahren ist McKay tot. Also,
außer irgendwo eingefroren.
Der müsste eigentlich an der Stelle sagen, so wegen, ach so, nee, ich habe hier, glaube ich, noch wichtige Termine. Also das ist komisch. Also un-Rodney.
Unrodnisch. McKay sagt ab, nee, wird dann doch nicht nötig sein, ne? Aber ich könnte doch etwas Hilfe brauchen und wir sieht John an und Major und der dreht sich dann zu Aiden um und schreibt so, Lieutenant. Und Aiden sieht besorgt aus, weil er wahrscheinlich mit Rodney abhängen muss und er dann, ja, Sir, also, und lächelt Rodney nervös an, hat da nicht so viel Lust da drauf. Dann noch eine Miniszene auf diesem besagten Planeten, wo Rodney und Aiden da ankommen, dieses Mal logischerweise ohne diese Schutzanzüge und McKay ins Funkgerät, ne, hier Atlantis, hier ist McKay und Dr. Weir meint, ja, hier weitermachen. McKay meint, ja, wir sind jetzt bereit, am DHD rumzufriemeln und Weir fragt nochmal nach, ob sich Rodney sicher ist, wobei das ja eigentlich schon briefinggemäßig alles geklärt war, aber okay, nochmal und McKay ist sich immer noch sicher, meint, wenn wir uns das nächste Mal hören, ne, dann werden wir Ihnen diese guten News überbringen. Weir wünscht nochmal viel Glück und McKay sagt, ja, wir sind rechtzeitig zum Abendessen zurück. Das Gate öffnet sich. Rodney hockt sich dann auf den Boden des DHD und meint, gut, fangen wir an. Wobei er es ja eigentlich alleine macht, weil Ford nur mit dabei rumsteht. Genau, und dann geht es wieder auf Atlantis weiter, dieses Mal in John Shepherds Quartier.
Genau, Shepard sitzt da auf seinem Bett und liest ein Buch. Es klopft an der Tür. Herr Shepard bittet herein und Dr. Weir kommt rein und fragt, ob er ein Momentchen hätte. Sie kommt rein, nimmt sich das Buch, was er an Seite gelegt hat. Oh, ja, Krieg und Frieden und ja, ne, so von wegen, ich habe mir auf der Erde gedacht, so von wegen, wir werden länger hier sein, also habe ich was mitgenommen. Was eine Weile braucht zu lesen. Und, ja, sie findet dann auch das Lesezeichen, ist jetzt nicht so begeistert davon, dass er auf Seite 17 erst ist. Aber Shepard wäre right on schedule, also er hat das genau so geplant. Wobei das, also ich kenne solche Fachbücher, Sachbücher, also das bei Sachbüchern ja genauso schlimm, also da bist du froh, wenn du überhaupt mal eine Seite liest. Ja, darüber möchte sie jetzt aber irgendwie auch mit ihm reden, also ne, über das Nachhausegehen und ja, hier, wenn McKay recht hätte, dann könnten wir einen Wurmloch zur Erde etablieren. Ja, nee, Shepard winkt aber direkt ab und sagt dann hier von wegen, kannst du dich beruhigen, ich werde nirgendwo hingehen, ich habe mein Buch noch nicht gelesen. Und ja, du bist aber eigentlich die beste Person, die General Hammond informieren könnte. Achso, ja, okay, nee, da stimmt das noch, weil da bin ich jetzt drüber gestolpert, aber das kommt später. Dem berichten könnte, was die Wraith für eine Gefahr darstellen. Und ja, aber man braucht mich doch hier und ja, Liz ist begeistert. Und ja, aber du könntest doch gehen. Was, wie, werde ich hier nicht gebraucht? Ich würde es verstehen, sagt Shepard dann. Ja, nee, ich habe mich hierzu verpflichtet und ja, ne. Fairness halber, so von wegen Life-Sucking Aliens wären jetzt nicht so Teil der Broschüre gewesen. Und ist ja, nee, ich bleib trotzdem. Und ja, okay, würde nicht das Gleiche sein hier ohne dich. Also irgendwie, man wollte wirklich wohl sicher gehen, dass die beiden weiterhin zusammen seien. Ne? Also nur McKay sei schon. Shepard versucht, sie ein bisschen zu reizen, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie Pläne hätte, heimzugehen oder ne, andersrum genauso. Ne?
Hat das wirkt auf jeden Fall so,
würde ja. Würde er nicht wollen. Ja, und dann sind sie, glaube ich, am Ende beide froh, dass beide doch da bleiben wollen. Ja, das ist aber auch wieder so ein typischer Faden, ne? So von wegen hier, da könnte sich was entwickeln, ne? Weil die sind ja doch relativ vertraut miteinander, die beiden. Ne? Und oh Gott, nee, du kannst ja nicht gehen. Oh Gott, du kannst doch nicht gehen, weißt du, das ist schon. Aber naja, werden wir nie sehen. Ja, auf diesem anderen Planeten, auf dem Alien-Planeten, sitzt McKay da vom DHD, bastelt daran rum. Und ja, Ford macht ein bisschen Smalltalk und erkundigt sich bei Rodney, ob er denn zurückgehen wollte. Und ja, macht doch keinen Unterschied, was ich hier will und wer, wieso. Ja, Atlantis kann sich's nicht leisten, mich zu verlieren. Ich bin der Allertollste in Gay-Theorie, Wurmloch-Physik, Myriaden von anderen Wissenschaften und ja, ne, und Ford macht dann noch einen blöden Witz auf dem Weg. Nee, Quatsch macht er gar nicht. Er sagt, ne, er würde gerne zurückgehen, um seine Grandma zu sehen. Ne, sie glaubt aktuell, er wäre irgendwo in Afghanistan. Ja, McKay hat das aber irgendwie ignoriert oder überhört und rantet dann irgendwie weiter. Ja, andererseits, ne, so von wegen, ne, also im Stargate Center könnte mit meinen Fähigkeiten auch was anfangen. Ne, Determination, sagt er. Und ja, ne, könnte man sogar einen Weg finden, da jetzt irgendwie eine Möglichkeit zu finden, die Kavallerie wieder in die Pegasus-Galaxie zu bringen. Und ja, Ford merkt das auch direkt an und schmiert ihm Honig um den Bart und sagt dann hier von wegen, ja, du bist großartig, egal wo du bist, überall unverzichtbar. Und ja, McKay sieht das genauso. Ja, ne, Fresh Supplies, Big Macs for All könnte er dann mitbringen, wenn er auf die Erde geht. Ja, ne, so von wegen, ja, ein bisschen, ja, gut, und dann, ja, ne, irgendwie hat McKay aber diesen Sarkasmus in Ford Stimme nicht erkannt. Wir gehen jetzt wieder zurück nach Atlantis, mal wieder in einen Korridor, nicht nur im SGC-Korridor. Ja, Teela tritt auf jeden Fall an Shepard ran. Ja, gibt's schon irgendwo was Neues von Dr. McKay? Und nope, ne, die Nachrichten haben sich schnell verbreitet durch die ganze Base und wäre Shepard wohl auch aufgefallen. Und ja, sagt Teela, man hätte hier so ein paar Bedenken, dass die jetzt alle irgendwie nach Hause gehen würden. Und Shepard sagt dann auch, eigentlich merkwürdig, weil vorhin so sagte, ne, er könnte ja direkt sagen, so von wegen, nee, ich plane nicht damit zurückzugehen. I'd love to go back, sagt er nämlich als erstes. Teela hat schon Panik in den Augen und Ja, nee, ich kann aber leider nicht zurück und ja, dann ansonsten würde ich das wirklich tun. Und Tila sagt auch hier, von wegen, sie würde gerne deren Welt sehen. Und ja, kannst du mir aber mit dem Briefing helfen, sagt Shepard. Und ja, ne, warum Tila da jetzt irgendwie so sonderlich begeistert darüber ist, wissen wir nicht. Na, aber du könntest denen auf jeden Fall was von der Pegasus-Galaxie erzählen. Ne, also von wegen. Irgendwie wechselt er dann wieder auf das Erdthema, obwohl auch keiner darüber geht. Ne, so von wegen, da gibt es halt all die Dinge, über die ich dir erzählt habe: Fußball, Riesenräder und ja, Tila ist scheinbar wirklich begeistert. Na, guck mal hier, und Popcorn, ne? Das, was wir letztens gegessen haben, davon könnten wir viel mehr kriegen. Und ja, sie dann aber auch. Also, aber nur unter der Prämisse, dass man wieder zurückkommt. Und dann werden die beiden unterbrochen. Das Gate wird nämlich außerplanmäßig aktiviert. Und im Kontrollraum berichtet der Techniker, dass es eine Radiotransmission von McKay wäre. Ja, Weir nimmt das Telefonat dann an. Ja, er berichtet, dass er diese Komponente ins DHD gebastelt hätte. Und ja, ne, es würde halt funktionieren. Wobei, ja, es funktioniert, der reguläre Betrieb funktioniert. Ja, ne, aber Weir unterbricht den direkten Satz. Was ist denn mit den Energy Readings? Und ja, genauso wie zuvor. Ne, also das Gate saugt Energie aus der Atmosphäre und ja, das wird genug sein für 8 Chevrons. Und, ja, okay, wir sind auf dem Weg, sagt sie. McKay bestätigt, wir sehen den üblichen Wormhole-Shot. Ja, McKay fragt dann, also es ist ein bisschen Zeit vergangen, die haben sich dann alle ums Gate versammelt und McKay fragt, ob man denn bereit wäre. Ja, ne, wir sind auf jeden Fall bereit, bestätigt auch Shepard und Weir gibt dann das Go und McKay fängt dann an zu wählen. Na, erzählt aber also so leise zu sich selber, bitte, bitte funktioniere, bitte funktioniere. Und dann drückt er den Activation-Button und es funktioniert. Und ja, Liz drückt dann auf ihren Knopf im Ohr und sagt dann: Hier ist Target Command, Dr. Elizabeth Weir, do you read? Ne, das ist Dr. Weir, bitte melden Sie sich. Also da vergeht ein bisschen Zeit runter, sie wiederholt das nochmal und dann kommt irgendwann zögerlich Harriman durchs Radio, so wegen: Hier, Harriman, Target Command. Wer auch immer sie sind, das sollte jetzt aber besser kein Witz sein. Nee, kein Witz. Ich schicke Ihnen jetzt meine IDC, um das zu bestätigen. Und es vergeht ein bisschen was Zeit, Harriman. Und so, ja, tut mir leid, Dr. Weir. Ne? Wir haben überhaupt nicht mit Ihrem Anruf gerechnet, was verständlich wäre. Und Harriman sagt dann: Hier, Iris ist open. Ihr könntet durchgehen. Nee, das wäre jetzt nur ein One-Way-Trip. Das funktioniert nicht. Aber Harriman bügelt sie da ab und sagt dann: Hier, von wegen, Doktor, Sie verstehen nicht, hier hat sich einiges getan. So von wegen, die Asgard werden die Prometheus mit einem Engine ausstatten, der in der Lage ist, andere Galaxien zu erreichen. Ne? So von wegen, wir sind gerade dabei, eine Mission zu starten, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Und Ford kann das auch gar nicht glauben. Und ja, rückversichert sich nochmal. Harriman bestätigt das. Ne? So von wegen, na, kommt durch und dann kommt ihr innerhalb von einem Monat seid ihr wieder zurück. Und ja, eigentlich das nächste Wormhole-Travel und wir landen auf der Erde. Wobei das irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ne? Also so von wegen, sie scheinen ja dann direkt wirklich durchzugehen. Was aber gar keinen Sinn macht. Sie haben ja auf Atlantis niemandem Bescheid gesagt. Solange das Wurmloch aktiv ist, können sie auch nicht Atlantis anwählen. Also,
Nee, ja.
aber das ist irgendwie so geschnitten, als würden die wirklich direkt einfach zack, zack, durch. Ne, Harriman hat ja auch gesagt, kommen Sie direkt mal durch. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die sich jetzt nicht abgemeldet haben, wäre ein bisschen merkwürdig. Aber, nun ja, im heimischen SGC Gate Room geht es nun weiter. Wobei, genau, nee, die Szene nehme ich noch mit. Ich habe da nämlich noch eine Anmerkung bei. Unten steht Hammond. Und er begrüßt die Neuankömmlinge. Und ja, Dr. Will scheint zufrieden zu sein. Und an der Stelle haben wir schon den ersten Klops der Folge. Das SGA-Team weiß, dass Hammond nicht mehr die Gewalt über das Stargate Center hat, sondern im Pentagon sitzt. Ne? Also es macht keinen Sinn, dass der da sie begrüßt. Und dann sie auch gleich, da geht es jetzt weiter.
Wobei das ja später, sag ich mal, noch grob erklärt wird, warum da Unstimmigkeiten in der Darstellung sind. Genau. Im Briefingraum des SGC spricht eben Elizabeth mit dem Hammond und die Kamera schwenkt da. Und man sieht, ja, Rodney ist auch dabei. Und wir meint eben, ja, hier, Pegasus Galaxie bringt zwar viele Gefahren mit sich, aber sie ist der Meinung, dass da die potenziellen Vorteile eben das Risiko rechtfertigen, da einfach normal da die Alpha-Basis, die Präsenz einer Atlantis-Basis, dass einfach, ja, dass es da weiterläuft. Und Hammond meint aber, naja, leider hat irgendwie ihr vorläufiger Bericht da dem Pentagon Anlass zur Sorge gegeben, wenn die Wraiths so mächtig sind, ne? Wie sie sagen, dann wäre es noch ein gefährlicherer Feind als die Gua'uld. Manche glauben auch, es wäre klug, dann die Verluste zu begrenzen und die Pegasus-Galaxie ganz aufzugeben. Und Rodney ist sehr enttäuscht und bringt es auch so zum Ausdruck, so irgendwie. Und ja, und wir, ja, General können wir nicht. Und naja, wir sprechen hier von einer Rasse, die na, wie heißen sie? Asian,
Antike.
Antiker, genau, besiegt hat. Und wie er meint, ja, während seiner Dienstjahre hier im SGC sind sie ja auf eine Reihe von Bedrohungen gestoßen und die durchaus die Welt hätten zerstören können. Das hat sie jedoch nie davon abgehalten, weitere Teams durch das Gate zu schicken.
Aber ja, nur die halbe Wahrheit ist, ne? Also Hammond ist ja auch nur ein Befehlsempfänger, ne? Also damals jedenfalls, ne? Heutzutage wird er, denke ich mal, ordentlich da mitmischen, was dann SG-Pläne angeht, ne, fürs SGC. Aber damals war der nur ein Befehlsempfänger. Also wenn man gesagt hätte, von oben herab, der Präsident hier, wir stoppen das jetzt, dann hätte man das gestoppt. Okay, außer mal Jack O'Neill, der dann trotzdem durchs Gate
Ja.
geht. Aber das ist ja kein genereller Gate-Travel. Also das
Nee.
ist eigentlich irgendwie quarkig.
Also, Hammond meint auch noch, dass als eben SG-1 die erste Mission absolvierte, war eben der Schaden bereits angerichtet und wir hatten die Geult auf unsere Welt, auf unsere Anwesenheit aufmerksam gemacht und da hat die Einstellung, hätte da nichts geändert, der Operation. Im Fall der Race haben wir aber hier noch eine Wahl. Okay, ja, also werden wir jetzt hier abhauen und den Schwanz einziehen. Und Hammond meint ja, dass Pentagon würde das lieber einen strategischen Rückzug nennen, aber wir können nicht sicher sein, dass sie nicht schon hinter uns her sind, meint wir. Und McKay, ja, sie hat recht. General, die ernähren sich von Lebensvormenschlichen. Jetzt wissen sie, dass sie hier ein reichhaltiges Angebot auf sie wartet. Und wir spricht auch an, dass sie glaubt, dass man da gar keine Wahl hat. Man muss eben alle Möglichkeiten des technischen Fortschritts erkunden, die es in der Pegasus-Galaxie gibt, um eben ja, die Verantwortung der Menschen, die da leben, zu meistern, wie auch immer. Und Hammond, ja, Verantwortung. Naja, wir haben die Wraiths geweckt, sagt sie. Und obwohl das auch ohne unser Eingreifen passiert wäre, versetzt uns eben unsere Technologie, also die der Antiker, der Zugriff darauf auf die Lage, eben Menschen zu helfen. Und da können wir jetzt nicht einfach weggehen. Ja, dann gibt es eine lange Denkpause. Und Hammond stellt noch für sie fest, so, ja, seien Sie versichert, dass Ihre Empfehlung auf höchster Ebene berücksichtigt wird. Elizabeth nickt dankend. Und später geht Hammond da den geliebten Korridor entlang und John kommt um die Ecke, sieht ihn auf den Aufzug da zugehen und er meint, General Sir, und rennt auf ihn. Hammond ist da im Aufzug und macht da kurz Pause, also wartet ab, dass er auch kommt. Ja, jetzt sind sie beide im Aufzug, ne, und Shepard ist überrascht, wie schnell diese Besprechung doch zu Ende ging und Hammond stellt fest, na, war doch sehr gründlich, Major. Shepard bedankt sich und Hammond meint eigentlich, ja, hätte ich gedacht, dass sie da inzwischen eine wohlverdiente Erholungspause genießen würden. Und, aber Shepard wollte sich noch irgendwie den Transportmittel organisieren. Und naja, betrachten Sie es als erledigt, Mensch, egal was Sie möchten. Und nun großzügig, Sie haben einen großen Dienst dem Land erwiesen. Sie haben sich das verdient. Shepard bedankt sich und sieht ein bisschen verwirrt aus aufgrund des Lobes, das er da erhält. Wir gehen nicht verwirrt auf die Krankenstation des SGC, wo Taylor eben ja
Ja,
auf der
Sekunde,
Bandbegleitung
einen
sitzt.
Moment noch. Was wollte Shepard vom Hammond?
Ja, einfach ein Auto, damit er irgendwo hinfahren kann.
Nein, nein. Das ist ja so von wegen, der Hammond ist ja derjenige, der sagte so von wegen, hey, du hast ja doch den Urlaub verdient. Und dass er aktuell unterwegs wäre, um irgendwie Transportation zu organisieren. Aber das sieht ja so aus, als er fängt ja an zu laufen, als er den General sieht, um ihn noch zu erwischen. Das sah
Ach
mir mehr
so,
so aus,
ja.
also von, ne, als wollte er direkt irgendwas vom General. Also er hat, ne, also ich weiß nicht, was wollte er von ihm? Oder hat er sich gedacht, okay, der nimmt jetzt den Aufzug, mit, damit ich den noch
Vielleicht
kriege?
auch,
Keine
ja,
Ahnung.
ich weiß nicht, vielleicht sind es ganz lahme Dinger da und dann wartest du da 10 Minuten.
Ja,
Ja.
also man weiß es nicht. Also irgendwie ging das Gespräch in eine andere Richtung, als das man erwartet hätte am Anfang der Szene. Ja, Krankenstation.
Taylor sitzt auf der Bettkante und schnallt sich ihre Uhr wieder um und dann kommt John schon ins Zimmer und fragt nach der Patientin, dem Patienten. Und der Arzt meint, ja, wir sind fertig, Matcher hier, sie kann gehen. Und John geht zu ihr und ja, sie hatte wohl Angst, dass er sie im Stich lässt. Und Shepard, nee, ich bereite hier gerade unseren Trip, unsere Fahrt vor. Taylor steht auf, lächelt sich und na, wohin geht's denn? Shepard, na, wir sollten erstmal anfangen, dir ein neues Outfit zu besorgen. Und dann geht's schon weiter auf einer Straße.
Na, Sekunde. Hier, der Doktor, also die weibliche Doktorin, wird gespielt von Nicole Rudell. Die haben wir schon gesehen, die ist scheinbar befördert worden. Die hat nämlich im
Okay,
SG-1
ja.
in Staffel 2, Episode 2, war sie noch Krankenschwester.
Siehst du mal, Mensch, hätte ich jetzt nicht wiedererkannt. Ich weiß nicht, eine Folge nur aufgetaucht oder so oder mehr, aber
Ja,
okay,
ja,
aber
ja,
nee.
ja. Ja, okay,
Ja.
das letzte Mal in Staffel 2, Episode
Okay, das
2,
ist schon
also.
wirklich sehr lange. Ja.
Ja,
Aber nicht schlecht, gute Karriere dann,
also,
ja.
na, ja, ne, why not? Wir sehen eine Einfahrt und Dr. Weir kommt da mit ihrem roten BMW Cabrio angebraust und sieht dann Simon, der an seinem Maserati arbeitet und er ist total baff. Und ja, sie begrüßen sich und ja, sie nehmen sich in den Arm. Sie hätte ihn vermisst. Und dann gucken wir mal zu anderen Personen, wie die so ihre Homebase finden. McKay kommt nach Hause, ne, alles. Ne, also man sieht viele tote Pflanzen und ja, er hat sich noch nicht mal umgezogen. Wobei das auch irgendwie so von wegen, was sagst du denn dann? Ne? Was ist denn Atlantis? Ne, also, was ist denn das für eine,
Ja.
ne, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen doof. Auf jeden Fall geht er dann zum Anrufbeantworter. Ich weiß nicht, warum er auf den Play-Button drückt, weil ne, es ist kein Licht zu sehen. Das Gerät sagt dann auch, you have no new messages. Und, ja, bescheißt sich dann so ein bisschen selber und sagt, ah, da war bestimmt ein Stromausfall. Ist bestimmt jetzt alles
Ja,
weg.
das wäre echt
Das
gut.
ist auch irgendwie doof. Ja, setzt sich auf jeden Fall dann auf die Couch. Ja, schaltet den Fernseher ein, zieht da aus irgendeinem Kissen noch so eine uralte Packung Crispy Snacks heraus und fängt an zu futtern. Das kennen wir ja von Rodney. Das geht ja nicht ohne. Im Fernsehen läuft auf jeden Fall Outer Limits, die alte Serie. Interessanterweise wird der typische Ansager, ne, der dann sagt, there's nothing wrong with your television, do not attempt to adjust the picture. We are controlling the transmission, wird nicht vom üblichen Sprecher gesprochen, sondern von ja, Christopher Judge und zum T-Hulk. Dann klopft es auf jeden Fall an der Tür, Rodney erhebt sich und ja, da steht eine brünette Dame von Linda Riley gespielt, einmal X-Factor, ein weiteres Mal SGA, das scheint es gewesen zu sein. Ich habe mir nämlich nichts weiter hier aufgeschrieben. Und sie sagt Hi und McKay ist auch irgendwie, ich weiß nicht, also er scheint angetan zu sein, weil er sagt Hi.
Sie müsste im Piloten schon da gewesen sein, wo man kurz diese Szenen, privaten Szenen in Anführungszeichen gesehen hat und da übergibt er ihr ja die Katze oder so. Das war wirklich nur ganz kurz, auch wie hier so eine
Ach so,
Miniszene. Ja, genau,
ja,
also
genau,
ja,
da kommt
genau.
man ja auch noch drauf. Ja,
Ja.
und die war schon mal zu sehen, ja. Sie taucht aber auch noch mal ein weiteres Mal in SGA noch mal auf. Wir sehen eine Limousine, das Interieur. Da flätzen sich Shepard flätzt sich da auf der Rückbank. Teela kommt dann rein, hat mittlerweile eher was Irdisches an. So ein Top, nur ein bisschen ausgeschnitten, kurze Jeans, glaube ich. Ne? Und ja, sie hat haufenweise Tüten dabei. Und ja, sie bedankt sich nochmal und ja, kein Problem. Und ja, ich bin auf so vielen Marktplätzen auf anderen Welten gewesen. Und Shepard korrigiert sie. Man ist ja auf der Erde, man kann das ja nicht enttarnen. Ne? Das hätte man mal Rodney sagen müssen. Ne? Countries, Countries. Ah, okay, ja, nee. Aber hier gibt es ja unglaublich viele Sachen, aus denen du wählen könntest. Und ja, ne, du hast wohl Spaß gehabt hier. Stunden und Stunden Spaß. Aber nettes Outfit. Und ja, sie bedankt sich. Ja, ne, so von wegen, dann stellt sie aber auch eine Frage, die ihr dann herzlich, ja, was wäre wohl mit unserer Welt, wenn die Wraith hier nicht ne, gewesen wären? Ne, hätten wir auch eine solche Zivilisation aufgebaut wie diese? Das ist dann Klugscheißer-Modus, mein Kommentar dazu. Sie hätten gar keine Zivilisation aufbauen müssen. Das sind ja Nachkömmlinge der Antike. Ne?
Ja,
Also, die hätten Zivilisation
okay,
gehabt.
ja, hätten sie
Ne?
irgendwas gehabt.
So. Die wären schon viel weiter
Ja,
gewesen. Das
wahrscheinlich.
wäre eigentlich ein
Ja.
Rückschritt mit irgendwelchen Jeans und so. Wir wissen ja, wie die Antike rumlaufen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen und werden das noch ein paar Mal sehen. Ne? Shepard fragt sie dann aber auch so von wegen hier. Ich wundere mich auch über so ein paar Dinge. Und was wäre das denn? Ja, fühlt sich das ja nicht irgendwie falsch an? Ich weiß nicht. Nicht so eine spezifische Dinge, sondern irgendwie alles. Und Shepard, hä? Quatsch, Teela dann versteht kein Wort und ja, Shepard wendet sich dann an den unsichtbaren Fahrer. Also die Kamera ist hinter dem Fahrer aufgebaut und zeigt halt auf die Rückbank. Hier, Fahrer, hier könnten Sie uns zum Green Moss Park fahren. Der Fahrer bestätigt und ja, sagt er bedankt sich und dann zu Tila gewandt. Ne, so von wegen, ich werde rausfinden, was mich hier stört, wenn wir erstmal da sind. In Simons Haus geht es weiter. Wir und Simon sitzen da im Garten. Ja, es kommt ein großer Hund daher. Ist interessanterweise auch tatsächlich der Hund der Darstellerin. Ne, und sie begrüßt ihn. Hey, Satch, hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Ein kleines Mädchen. Und ja, Simon bestätigt das auf jeden Fall. Und ja, er wechselt dann aber auch das Thema und sagt, er hat so oft das Tape gesehen, was sie ihm da gelassen hätte. Und ja, sie ist so ein bisschen uncomfy und sagt dann, ich wollte dir das in Person erzählen. Nee, nee, du hattest Angst, dass ich dir das ausrede. Und ja, ich hatte auf jeden Fall Angst davor, dass du es versuchen würdest. Und ja, so, ne, dass du, als du mir erzählt hast, dass du irgendwie weggehst, habe ich erstmal gedacht an Korea oder Israel. Wobei, ich weiß nicht, was ist denn in Korea, was so großartig? Also, ja, okay, Nord- und Südkorea, aber da passiert ja nichts
Ja, vielleicht so
Großartiges,
als,
ne?
sie
Also.
ist doch so verhandelt irgendwas, ich
Ja,
weiß nicht, aber,
eben, eben.
aber das ist
Aber da
ja
gibt
eher
es ja keinen
eingefroren.
Konflikt.
Ja, ist
Ja, eben.
eingefroren. Also, ja, okay, vielleicht, ich weiß
Ja.
nicht. Ja. Familienaustausch-Sachen, keine Ahnung.
Ja, Israel, ne, aber an die Pegasus, also die Pegasus-Galaxie hat es nicht auf meine Liste geschafft. Sie entschuldigt sich dann nochmal. Und ja, hier, meine Security Clearance hat mir das nicht, also hat dafür gesorgt, dass du mir das nicht erzählen konntest, als du noch hier warst. Und das hat sie ihm aber auch erzählt in dem Video, ne, dass seine Security Clearance jetzt,
Ja,
ne, der
genau.
Präsident irgendwer hätte die doch angepasst, sodass sie ihm das jetzt alles erzählen durfte. Das ist eigentlich eine obsolete Frage. Und ja, und wann, ne, so, ja, ne, so wegen, du könntest mir auf jeden Fall versprechen, dass du das hier beim nächsten Mal, wenn du wieder gehst, das hier mitnimmst. Und dann gibt er ihr eine kleine Schmuckbox. Eigentlich würde man jetzt erwarten, dass das irgendwie so ein Heiratsantrag ist. Ich bin mir nicht
Dachte auch,
sicher, ob
ja,
sie
das
das
ist so
nicht vielleicht
ein
auch erwartet,
Ring,
ne?
aber das wäre dann wirklich
Nee, nee,
gefühlt
also.
10 Folgen hintereinander irgendwas mit Heirat. Das wäre irgendwie auch mal ein bisschen
Ja,
viel.
ja. Aber es ist ein Necklace ist drin, also ein Anhänger. Und er legt sie um und sie freut sich. Und ja, dann knutschen sie ein bisschen rum. Also beziehungsweise sie fangen an zu knutschen und sie zieht sich zurück. Aber sie sieht so richtig angewidert dabei aus. Und er so, hä, was ist denn? Ja, irgendwie, als du mich geküsst hast, so, weil sie wischt sich jetzt auch den Mund, aber sie versucht so ein bisschen unauffällig zu machen, da, also die Hand so leicht in den Mundwinkel, ne, aber ja, hier, worüber redest du denn? Fragt dann Simon und dann ist er aber saved by the bell, wie man so schön sagt, weil ihr Handy fängt jetzt an zu piepen und sie nimmt den Anruf entgegen und es ist wohl der General am Apparillo. Ja, sie bestätigt, Dankeschön und in McKays Apartment geht es dann weiter.
Der schläft auf seinem Sofa gerade. Einige Kleidungssachen, die er getragen hat, die liegen da halt jetzt verstreut auf dem Boden und er trägt Shorts und ein Shirt mit der Aufschrift I'm with Genius. Ja, und so ein Pfeil nach oben, der halt auf sein Gesicht sozusagen zeigt. Jemand klopft dann an der Tür. Rodney macht ja, sehr müde auf und Moment, Moment, stolpert zur Tür und es ist Elizabeth und ja. Bei Simon trug sie ein rosa Oberteil und Jeans, aber jetzt trägt sie einen dunklen Hosenanzug und ein weißes Hemd. Und er meint nur so, oje, oje, ich bin hier mitten gerade in einem Power-Nap. Ne, ich bin nicht wirklich da angezogen. Holt sich seine Hose und beginnt sie dann richtig rumzudrehen. Und ja, als sie hereinkommt und die Haustür schließt, ja, stellt er fest, ja, wusste ich gar nicht, dass du irgendwie überhaupt weißt, wo ich hier wohne. Und wir meinten nur, naja, Air Force, er ist immer noch beim Hosenanziehvorgang dabei und naja, richtig, hören Sie zu, ne, ich wollte wirklich nicht, er schaut auf sein Uhr und ich habe eine Verabredung mit hier dem Mädel aus 302 und ja, sie hat die ganze Zeit, hier kommt es, als ich weg war, sich um die Katze gekümmert und anscheinend vermisst sie auch mich, grinst dann und ja, wir so, Rodney, ja, ich weiß, ich versuche hier meine Katze Nachbarn anzudrehen und am Ende bekomme ich, naja, er verstummt dann und erkennt eben wirs ernsthaften Gesichtsausdruck und er fragt nach, was denn jetzt hier, was, ne? Ja, ich habe gerade einen Anruf von Hammond bekommen, es gab einen Unfall auf der Prometheus, wir können nicht nach Atlantis zurückkehren. Im SGC ist McKay jetzt wieder mit Hose unterwegs und geht mit Hammond einen Korridor, wie auch anders zu erwarten, entlang, wie auch nicht anders zu erwarten. Ich habe einfach das Wort weit gelassen. Und McKay sagt, ja, ich habe hier begonnen, an der Lösung zu arbeiten, aber vor einer Stunde traf es mich wie Archimedes in der Badewanne. Heurika, nur war ich eben nicht in der Badewanne, sondern auf der Couch und dann in der komische Folge Outer Limits an. Hier noch mal der Bezug zu vorhin und Hammond so, ja, Dr. McKay, naja, vergessen Sie die Prometheus, ich habe herausgefunden, wie ich eine Wurmlochverbindung zur Pegasus-Galaxie herstellen kann, aber da bräuchte ich doch ein ZBM zu. Und Hammond, naja, ist ziemlich erschöpft, das ist doch nutzlos. Und McKay widerspricht, nee, stimmt eigentlich nicht ganz so, ne? Sehen Sie mal, als wir es beim letzten Mal einsetzten, musste das ZBM ein Wurmloch zurück nach Atlantis herstellen und aufrechterhalten. Aber dieses Mal brauchen wir nur Energie, um eine kürzere Verbindung herzustellen. Nach meinen Berechnungen etwa 3,5 Mikrosekunden. Und Hammond, ja, das ist doch nicht genügend Zeit, um dann eine Verbindung zu machen. Und McKay unterbricht ihn aber. Ja, General, als wir hier bei M5S-204 zum ersten Mal da rauskamen, bevor das Wurmloch abschaltete, nahm ich da Schwankungen im Energiefeld wahr. Damals nahm ich einfach an, dass es Auswirkungen des... Restenergiesignatur des Tores war. Dann habe ich darüber nachgedacht und mir wurde aber klar, dass das nicht für so eine große Abweichung irgendwie verantwortlich sein kann. Und dann würde nur noch eine Erklärung übrig bleiben. Das Tor muss bei unserer Ankunft aktiviert worden sein, was bedeutet, dass es nicht nur bei ausgehenden, sondern auch bei eingehenden Wurmlöchern Energie verbraucht. Wir müssen nur eine Verbindung herstellen. Und jetzt spricht er nochmal von diesen 3,5 Mikrosekunden, das ist eben die Mindestzeit, die dafür erforderlich wäre, um eine Sperre zu bestätigen, bevor das Gate automatisch aktiviert wird und Energie aus der Atmosphäre zieht, um das Wurmloch aufrecht zu erhalten. Und Hammond ist ein bisschen verwirrt und ihm scheint es alles zu weit hergeholt, die ganze Nummer.
Ist es auch an der Stelle, weil so funktionieren Gates nicht. Das ausgehende Gate macht die Energieversorgung, also es bringt nichts irgendwo anzuwählen und auf der anderen Seite gibt es eine Energiequelle. Also, eigentlich, wobei, ja, weiß ich, eigentlich ist das so die Lore. Es gibt aber Ausnahmen, ne? Also das mit dem schwarzen Loch, das ist ja auch massiv Energie.
Okay, ja.
Weiß ich aber nicht, ob das jetzt wirklich das in, eigentlich ja nicht, ne? Also schwarzes Loch saugt ja an, da strahlt ja eigentlich nichts aus, ne? Also das gibt ja keine Energie ans im Loch ab oder so, ne? Da ist ja ein anderer Effekt, das hat was mit der Gravitation, denke ich mal, zu tun. Ja. Na, aber so funktionieren Gates halt nicht. Also egal, was Rodney da gestern Nacht irgendwie geraucht hat, ja, mit der Dame oder so, war ein bisschen zu viel. Auch interessant überhaupt, dass er hier so sich so einsetzt dafür, dass er hier das Gate wieder ans Laufen kriegt oder nach Atlantis könnte, weil eigentlich hätte er ja nach dieser Nacht gestern ja eigentlich einen Grund dafür, jetzt eigentlich hier zu bleiben. Weißt du, genau. Den kann man ja auch hier gut
erstmal gebrauchen. Mittelfristig, ja. Naja. Ach so, genau. Und McKay erklärt es nochmal, dass es wohl man sich so vorstellen könnte wie ein Ferngespräch mit jemandem und von dem sie wissen, dass er die Gebühren übernimmt. Sie müssen halt nur die Nummer wählen und Hammond tut's leid. Und naja, verlassen Sie mich doch versuchen, denn nur ein paar Tests, dies, das, Hammond hält inne und meint dann letztendlich, okay, ich lasse das ZBM ins Labor liefern. Er dampft dann weg und McKay bedankt sich und klatscht nochmal in die Hände und geht dann in die entgegengesetzte Richtung. Wir gehen erneut in einen Korridor. Elizabeth jetzt wieder mit rosa Top und Jeans auf dem Weg zum Besprechungsraum. Hammond sitzt da schon am Tisch und steht auf, als sie hereinkommt. Und ja, sagt auch, ne, habe ich jetzt gar nicht erwartet, sie hier zu sehen. Er bedeutet ihr an, sich doch hinzusetzen. Wie er meint, sie hat jetzt darüber nachgedacht, was passiert ist. Und meint, danke, ne, wegen Hinsetzen. Sie setzt sich. Ich weiß, es ist ein kleiner Rückschlag, aber ich denke, wir sollten da noch nicht aufgeben, wenn wir die Prometheus reparieren könnten. Und Hammond, ja, nee, wurde schwer beschädigt. 20 Mitglieder, Besatzungsmitglieder hätte man verloren. Und auf absehbare Zeit ist da das Ding hinüber und kann nicht fliegen. Und wir ist da aber eher lösungsorientiert. Ja, da bitten wir halt die Asgard um eines ihrer Schiffe. Und Hammond ist sich sicher, dass die würden schon helfen. Ne? Also wenn sie in der Lage wären, dann würden sie das auch tun. Und wir, ja, General, ich bin hier zur Erde gekommen und man hat mir auch zugesichert, dass ich dann wieder die verlassen könne. Und ich werde auch mein Expeditionsteam nicht im Stich lassen. Hammond bedeutet, dass er da guckt, was er machen kann, aber kann jetzt keine Versprechungen abgeben. Und dann springen wir erneut in eine Szene, und zwar in einem SGC-Korridor, diesmal mit Ford und Harriman und McKay. Genau, Aiden hält ein Stück Papier in der Hand und spricht da.
Also, sorry, nee, ich dachte, sollte jetzt mich vielleicht auch enden. Ich sollte mich vielleicht dann muten, wenn ich was. Ford unterhält sich mit Harriman und sagt, hier, du musst hier mal darüber mit irgendjemandem für mich reden. Und Harriman, ja, tut mir leid, wenn das die Befehle sind, die sie bekommen haben, dann liegt das ja nicht in meinen Händen. Wobei ich mich dann auch frage, was will denn? Ist er dann nicht an der falschen Stelle? Harriman ist doch der Techniker. Also, was will er machen? Den Computer hacken und die. Irgendwie, ich weiß nicht, dann kann ich auch wegen meiner Gehaltserhöhung mit der Putzfrau reden. Ich, keine Ahnung, das wird vermutlich wenig bringen. Ja, McKay kommt dazu, hat da einen Haufen Wissenschaftler in Weißkitteln vor sich und ist da irgendwie vor sich am Rumfluchen, Scheißarbeit und ne, so von wegen, ihr müsstet das alles doppelt und dreifach überprüfen und ne, wenn ihr das nicht könnt, dann macht das überhaupt keinen Sinn, euch im Team zu lassen. Und ja, dann wird Rockney von Ford angequatscht, der ist aber etwas ungehalten und Ford jammert, oh, ich werde transferiert und McKay hat dafür eigentlich gar keine Zeit, das merkt man auch an und sagt, er gratuliert, nee, so von wegen, ich bin bei meinen Eltern gewesen und und plötzlich kommt so ein Sergeant rein und hat mir irgendwelche Befehle unter die Nase gehalten. Na, ich werde nicht, ich will nach Atlantis zurück, aber sie wollen mich in die Antarktis schippern. Wobei das auch wirklich strange ist, also ne, das merkt einem auch direkt, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, also bitte so ein Befehl, das hast du dann in der Post oder sowas, ne? Oder dein Commanding Officer sagt dir das, ne? Beim nächsten Mal, wo du drin bist. Aber dass dann irgend so ein Bote abgestellt wird und dir das Ding bei deinen Eltern auch noch nicht mal bei dir zu Hause unter die Nase hält und sagt, hier, du, weg. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, nee, Na, Lieutenant, ich habe hier die Prometheus Critically Damaged, ne? Das ZPM scheint hier irgendwie nicht genug Energie zu haben, um ein Autoradio zu betreiben. Nee, wobei, er sagt nicht scheint, ne? Das ZPM hat keine Energie, um ein Autoradio, das ist auch so ein bisschen merkwürdig, da kommen wir gleich nochmal zu und vielleicht finden wir irgendwie einen anderen Weg, sagt dann Ford, wobei das jetzt auch nichts bringt, ne? Also Ford wird versetzt, ne? Egal ob wir die jetzt ein Wurmloch haben oder nicht. Ja, gibt keinen anderen Weg, ne? So wegen, sie müssen damit leben und McKay marschiert dann davon. Interessant, jetzt habe ich mir hier den Simon reingeschrieben, wer das denn ist, ne? Also nur um es aufzuholen, Simon, den haben wir ja auch schon gesehen, ne? Das ist halt früher in SG-1 Narim. Ja, wir sehen Dr. Weir, die da an einem Tisch im Grase sitzt und zu ihren Füßen liegt der Hund. Simon kommt dazu, hat zwei Getränke dazu, sie bedankt sich und wäre das denn so schlecht, hier irgendwie zu bleiben? Und ja, ich weiß, das ist nicht fair dir gegenüber und ja, ich kann dir das nicht verübeln, ne? Greatest Adventure in Human History. Ja, danke, ich fühle mich trotzdem schuldig und jetzt fühle ich mich schuldig, auch da wieder zurück zu sein, also dem zurückgelassenen SGA-Team. Ja, das vermutet auch Simon und ja, ich hätte auf Atlantis bleiben sollen. Major Shepard hätte allein kommen sollen. Wir sehen nochmal Shepards, wobei, das sehen wir zum ersten Mal, Shepards Home, also so ein Bungalow. Interessanterweise haben die sich hier wohl entschlossen, das ein bisschen anders zu machen oder das Setup irgendwie nochmal abzuändern oder zu recyceln, weil das sollte vermutlich eigentlich Rodneys Home sein, weil draußen hängt eine kanadische Flagge. Oder sie haben das Ding halt wirklich ein Haus gemietet, Kanada, wo sie halt so oft drehen und haben vergessen, dass da draußen eine Fahne hängt. Bei Rodney würde das Sinn machen, auch in Amerika, dass er eine Kanada-Flagge draußen hat, aber nicht bei Shepard. Ja, sieht auf jeden Fall innen ganz nett dekoriert aus, modern, ne? Irgendwie, er hat ein Arcade-Game da rumstehen, eine Skulptur von einem Helikopter, Johnny Cash-Poster und Shepard, das ist genauso, wie ich es zurückgelassen habe. Ja, sieht dann halt, so, viel Platz für eine Person. Ja, hier, ich brauche halt viel, also Männer brauchen halt viel Platz, ne, so von wegen, ich wette, hier ist immer noch und dann geht er an den Kühlschrank. Und holt zwei kalte Bier daraus. Die standen da scheinbar immer noch drum. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, Bier. Und ja, sie nimmt einen Schluck und giggelt dann ein bisschen. Also scheinbar ihr schnell zu wirken. Wobei das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig wäre, weil ne, die werden ja auch, also Alkohol erfindest du ja irgendwie nicht unbedingt Bier, aber wenn du keinen Hopfen oder sowas hast.
Ja, ich glaube, Taylor haben wir auch schon in einer der letzten Folgen gesehen, wo sie erlacht, als jemand da von diesem selbstgebrannten da gleich, der Ford war es, glaube ich, dass er da gleich beschwipst ist, weil sie ist da, also es wirkt so, als ob sie da schon mehr gewohnt sei. Ne? Und da,
klar. Ja. Deswegen, ja, das ist alles zur Erholung und ja, ich habe hier alles, was du dir irgendwie vorstellen kann oder nicht. Und ja, da macht er einen merkwürdigen Gesichtsausdruck, sogar so nachdenklich. Und das fällt Teela auch direkt auf. So von wegen, ja, ich denke gerade an Dr. Weir und die anderen Leutchen auf Atlantis. Und ja, denen wird es schon gut gehen. Ne? Denen wird es allen gut gehen. Ja, wäre sich auf jeden Fall sicher. Und ja, Shepard steht am Fenster, starrt dann ein bisschen hinaus. Wir starren derweil auf den Cheyenne Mountain bei Tag und dann in ein SGC-sches Labor. McKay kommt rein, das ZPM steht da immer noch auf dem Tisch und ja, kackt den ersten Scientist, den er da hat, direkt an. Hast du die Testresultate für mich? Und der Wissenschaftler wird gespielt von Robert Wise. Einmal Akte X, einmal die neue Addams Family, einmal Dark Angel, einmal Outer Limits, einmal Dead Zone, zweimal Arrow. Insgesamt aber auch nur 32 Rollen. Ja, der Wissenschaftler jammert auf jeden Fall, warum mehr Zeit und hier, zeig mir lieber mal, was du da hast und reißt ihm das Zeug aus der Hand. Hier, willst du mich verarschen? Ja, hier, wir brauchen mehr Zeit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, der Wissenschaftler, wir glauben nicht, dass das ZPM hier genug Energie hätte, um ein Wurmloch zu etablieren. Und ja, woher willst du das denn wissen? Da kannst du auch sagen, bing, diddle, diddle, bong. Ne, das wäre totaler Schwachsinn, was da drauf stünde. Hier, raus mit euch, raus mit dir. Ich werde das jetzt machen. Die anderen Wissenschaftler verlassen auch den Raum und McKay schüttelt immer den Kopf. Hier, ihr müsst wohl mich verarschen. Na, also irgendwie scheinen die Zahlen, die er da hat, überhaupt keinerlei Sinn in, ja, jedenfalls in Rodneys Universum zu machen. Im Briefingraum sehen wir Hammond, der zu Dr. Weir, der mit Dr. Weir sich unterhält, sich erstmal dafür bedankt, dass sie gekommen ist. Und ja, gibt es da schon was Neues? Und ja, wir brauchen doch keine Hilfe von den Asgard. Ne? McKay hat hier eine Lösung gefunden und wir können wohl ein Wurmloch zur Pegasus-Galaxie. Und ja, ne, der geneigte Zuseher gerade war McKay noch irgendwie, also sehr, sehr skeptisch. Ne, wo man auch kein Radio damit, nicht mal ein Radio. Wobei das ja eigentlich dann drei unterschiedliche Sachen sind. Einmal sagt Dr. McKay, ne, hier so wegen, hey, man kann es doch nicht mal ein Radio betreiben. Dann hast du ja irgendwelche Ergebnisse, die keinen Sinn machen. Jetzt heißt das auf dem Weg kein Problem, kriegen wir hin. Ja, wieso wurde ich denn nicht informiert? Beschwert sich Liz. Und ja, deine Mission wurde nochmal überarbeitet. Ne, die Atlantis-Mission wurde nochmal überarbeitet. Das heißt, ja, hier. Mit den Informationen, die du uns über die Wraith gebracht hast, wurde entschieden, dass die Stationierung auf Atlantis halt wirklich nur vom Militär betrieben sein würde, sollen, wollen, sollen sein. Ja, und die Alliierten, unsere Alliierten haben dazu gestimmt und ja, hätten sie wohl. Und sobald Dr. McKay ein Wurmloch etabliert hat, werden wir Verstärkung durchschicken und einen neuen Commanding Officer. Tut mir leid, Doktor, aber sie sind von ihren Pflichten entbunden worden. Sie ist total entsetzt. Ja, ich sag doch nicht, dass hier irgendwie mehr Militär dahin sollte, aber das sollte doch immer noch dieselbe Mission sein. Und was ist denn Major Shepard? Was ist denn. Ich habe mit Major Shepard gesprochen, sagt Hammond. Er hat vor einer Stunde hier rausgewählt, um sich da irgendwie einen Fortschritt anzugucken. Wir haben ihn über die Situation informiert und er stimmt dem Ganzen zu. Und das kann doch nicht sein. Ich kenne doch John Shepard. Ja, wohl nicht gut genug. Ne, Major Shepard war da sehr kategorisch. Ja, das wäre wohl die einzige Möglichkeit, hier die Sicherheit des Projektes nicht zu gefährden. Aber anstatt in der Pegasus-Galaxie sehen wir jetzt Shepard in seinem kanadischen Blockhäuschen, und er quatscht wieder mit Teela.
Meint nämlich, ach, lass uns doch hier jetzt verschwinden und sie, wieso das denn? Du willst doch die Erde sehen, oder? Ne? Und sie ist ja da draußen und deutet auf die Eingangstür. Und Teela, ja, ich dachte, du würdest hier gern irgendwie Zeit mit deinen Freunden in deinem Haus verbringen. Zeigt dann auf sie, ja, das ist eine Idee. Er nickt und klingelt, also sofort klingt es dann irgendwie an der Tür. Er öffnet sie und da sind zwei Leute, etwa im gleichen Alter wie eben John, die da ihn angrinsen. Und der eine meint, hey, und heißt wohl Mitch. Er und der andere Mann lachen und Shepard, hey, Mitch. Der andere heißt Dex, also Ronan Dex, Jadzia Dex. Sehr verwirrend auf jeden Fall, dass man sich hier für diesen Namen entschieden hat. Genau. Und ja, sie soll doch nicht glauben, ne? Du könntest hier durch die Stadt gehen, ohne uns zu sehen, oder, ne, Shep? Und John starrt die beiden an und der Mitch, ja, also wirst du uns jetzt hier reinlassen oder was? John starrt weiter, lächelt da ein bisschen verkrampft. Na klar, was zur Hölle? Und der Dex, ja, alles klar, und dann kommen die zwei rein, er stellt sich vor, ich bin Dex hier zu Taylor und ja, die lächelt. Ja, die Tür schließt sich, dann geht's auch in der nächsten Szene ins SGC, wieder in einen Korridor. Es ist wirklich die Korridorfolge von SGA, wahrscheinlich die einzige. Tippe ich jetzt einfach mal. freien Raum rein. Elizabeth geht in ihrem, wie steht denn das da eigentlich immer? In ihrem rosa Oberteil in den Korridor entlang. Okay, ja, okay, nachher ändert sich das mal kurz, aber naja, verwirrt mich trotzdem immer. Bei keinem anderen steht hier irgendwie, wie gekleidet ist, nur bei ihr.
Ja, das macht ja gleich Sinn.
Ja, das stimmt schon, aber wenn man es so liest, ja, ist immer ein bisschen. Im Labor sitzt jetzt, jetzt kommt's. Rodney nämlich mit dem grauen Hemd an einem Schreibtisch. Also notiert euch bitte die Farben und macht daraus ein Trinkspiel, ich weiß es nicht. Neben dem eben das ZBM leuchtet und er starrt recht ungläubig auf seinen Laptop. Und McKay, was ist das? Und Elizabeth kommt rein. Jetzt hat sie nämlich was anderes an. Aufmerken bitte. Einen Hosenanzug und das weiße Hemd. Und wie er fragt, ja, gibt's jetzt hier ein Problem? Und McKay schaut zu Elizabeth. Und dann schwenkt die Kamera wieder und jetzt hat sie wieder ein rosa Oberteil. Also spätestens hier, eigentlich merkt man es ja schon früher, aber spätestens hier sollte dem geneigten Zusehenden doch auffallen, dass da irgendwas im sogenannten Argen ist. Ne? Da kommt ja auch der Begriff Argenaugen. Ja, und wie meint ja Rodney, ich muss mit dir reden. Und dann McKay trägt jetzt einen Laborkittel, ja, kann es warten? Nee, kann es nicht, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann verändert sich McKay auch wieder, ne, im grauen Hemd. Meint er, ich habe hier eine Diagnose bei dem ZBM durchgeführt und das sind Ergebnisse, die ich hier zurückbekomme. Und die Hosenanzug, ich bin kein Wissenschaftler, Rodney, nach dem Motto, bring's mir mal hier auf Englisch rüber einfach. Und McKay meint, ja, das anscheinend sieht es hier irgendwie niemand oder ist keinem aufgefallen, aber die Gesetze der Physik werden hier scheinbar irgendwie über Bord geworfen. Vielleicht liegt es irgendwie an deiner Ausrüstung und nee, ich habe danach gesehen, nachgemessen, wie auch immer, da ist alles Roger und wir dann, hör zu, wenn du hier keine Lösung, wenn es nicht klappt, ist es auch nicht deine Schuld, ne? Müssen wir halt einfach die Sache akzeptieren, dass es kein Zurück mehr gibt. Und McKay so, was? Ja, wir gehen zurück zu Johns Haus, wo ein Mädel in einem orangenen Bikini in den Pool doch springt in den Pool
vor dem Fenster. Das ist gleich auch noch wichtig, ja?
Weiß ich nicht, es steht hier aber. Vielleicht ändert sich da auch was am Bikini. Nein, im Haus sind jetzt mittlerweile noch mehr Leute irgendwie angekommen und Musik ist da am Start und John wendet sich vom Fenster ab und sieht Mitch und den Dex an, die da ziemlich schon betrunken sind und irgendwie aus alten Zeiten schwadronieren. Unsere Jungs saßen da fest, meint Dex, also hier fliegt Hotshot mit seinem Hubschrauber direkt über die Brücke. Und Mitch, ja, und wir sollten ihm folgen. Und Dex, ja, also würde auf keinen Fall da mit dem Blackhawk über so eine Brücke fliegen, auf der sich feindliche Panzer befinden. Und Mitch so, Moment, mit was? Naja, Panzer, gern geschehen. Und beide lachen schallend.
An der Stelle sollte ich noch erwähnen, wer die beiden spielt. Dex wird gespielt von Noah Baggs. Einmal Seven Days, einmal Outer Limits, einmal Dark Angel, einmal Dead Zone, einmal 4400, einmal Smallville, zweimal Fringe, zweimal Once Upon a Time, zweimal Supernatural, einmal Arrow, einmal Supergirl, insgesamt 61 Rollen. Und Mitch wird gespielt von Steven Spender, einmal First Wave, einmal Outer Limits, einmal Dark Angel, Agent, er hat einen Agent in Blade Trinity gespielt, einmal taucht er in Battlestar auf, einmal in Dead Zone, aber nur 31 Rollen.
Ja, das gefällt dir doch immer noch, ne? Oder meint Dex und Taylor in der Nähe sieht da ein bisschen verloren aus, weil na, so Begriffe wie Black Hawk oder so, ja, kann sich halt nicht so viel mit anfangen, logischerweise. Und Shabbat, ja, das war schon immer super Dufte und wie auch immer. Aber ne, hier, wir haben das Special Teams, Ops Teams da ja rausgeholt, oder Shep? Und ja, das haben wir. Und der Mitch legt nach, ja, war übrigens ein toller Flug von dir. Der hält seine Bierflasche Richtung John. Die Tür klingelt doch mal einer von Johns Gästen. Ups, öffne die Tür und Aiden kommt rein und leger gekleidet da. Hat einen Stapel Pizzakartons in der Hand und Shepard geht zu ihm rüber. Na, schauen wir mal hier, wer im Pizzaliefergeschäft ist. Und er fort, nee, Sir, ne, hier, ich habe den Kerl hier nur auf dem Weg nach oben erwischt. Und Shepard, na, habe ich gar nicht dran gedacht, ne? Warum kommst du nicht rein? Und dann nimmt eben ein Mädel deinen Pizzakarton vom obersten Stapel. Shepard sagt, ne, sieht aus, als würden wir hier Party feiern. Und fort, ja, wo ist er? Andere Leute kommen vorbei und nehmen praktisch eben die ganzen Pizzen aus der Hand. Und der, ich habe Pizza, alles klar. Und alle sehen super dufte, glücklich aus. Wir gehen glücklich ins SGC-Labor, wo die pinke Wir meint, dass sie doch ihrem Kommando entbunden wurde. Laborkittel McKay. Oh, das tut mir aber leid. Ja, und wir meint, sie werden Atlantis militarisieren. McKay findet es interessant, aber meint auch, dass das eigentlich schon, ja, früher oder später so geschieht, war klar nach dem Motto. Und wir meint, ja, und für dich ist es irgendwie einfach okay. Okay, naja, wissen, mit welcher Reaktion hätten sie denn da irgendwie Was hätten Sie denn da erwartet? Was passiert? Ja, ich dachte einfach, wir würden hier zumindest auf dem laufenden gelassen, laufenden gehalten. Und naja, okay, bist du jetzt etwa paranoid oder warum gehst du nicht einfach nach Hause und verbringst etwas Zeit mit Simon, meint McKay. Und wir so, Simon? Und McKay lächelt dann. Ja, er ist ja doch nicht, er ist ja wichtig, oder? Und wir, ja, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich dir jemals von ihm erzählt habe. Rodneys Lächeln verschwindet dann und er sieht nervös aus. Ja, nun werde ich es denn sonst wissen sollen. Liz schaut Rodney verwirrt an und wir gehen auch verwirrt in Johns Haus zurück.
Ja, ne, Mitch erzählt noch irgendwie eine nächste Geschichte von irgendeinem Warlord, ne, so von wegen, der dann plötzlich bei denen am Tisch saß und ja, fort irgendwie zu Shepard, hier kommen, das musst du dir doch anhören. Ich war dabei, Lieutenant. Und ja, der wollte nur mit, fährt dann weiter fort, der wollte nur sein Englisch an uns ausprobieren. Und ja, wir haben uns irgendwie nur die halbe Nacht unter, ja, sehr lustig. Also Shepard scheint nicht in Partylaune zu sein, wird ein bisschen weiter erzählt. Und ja, Dex erzählt dann noch ein bisschen was, ne, dass sogar keiner aufs Klo durfte. Und dann hat Shepard wohl irgendwie sich Gedanken gemacht und kommt zu einer Entscheidung. Und sagt dann, ja, dann, na, zwei Tage später, wurdet ihr kurz vor Kabul getötet. Und ja, plötzlich.
Also ist Sissix Shepard praktisch hier?
Genau.
Ja.
Ja, auf jeden Fall plötzlich abrupte Schweigen. Selbst die Musik geht aus und alle starrt Shepard an. Wir starren jetzt aber einen Striped Shirt McKay an, der mit der Uhr im Hosenanzug spricht. Und ja, hier von wegen, vielleicht kann ich es dir erklären, so von wegen, hier die Resultate sagen nicht, dass das ZBM nicht funktioniert. Und na, die sagen, dass hier irgendwie, dass da irgendwie keine Naturgesetze zugrunde liegen, so von wegen. Also das wäre so, als wenn ich durch ein Mikroskop gucke und mir eine Zellkultur anschaue und dann irgendwie tanzende Hamster sehen würde. Das gibt es nicht. Und ja, hier, Rodney, du musst doch dann hier mal, nee, ich muss gar nichts. Und na, das ist irgendwie alles eine Lüge, das und dies und jenes. Und dann schmeißt er dann Sachen vom Schreibtisch. Unter anderem auch das ZBM, was auf den Boden fällt, ja, zerbricht. Als wäre es halt einfach irgendwie so ein Plastikteil. Also es geht auf jeden Fall nicht, dass der SG-1 Center geht jetzt in das SGC springen, fliegt jetzt nicht in die Luft oder so, ne? Es geht einfach nur das Ding kaputt. Ja, wir nähern uns dem Showdown so gesehen. In Shepards Wohnung geht es nämlich weiter. Tila versteht nämlich auch kein Wort. Und ja, hier so von wegen ist von einem APG abgeschossen worden, ne? Der Shopper. Man hatte sogar so nur so wenig Material, also an Menschmaterial nur noch übrig, dass es fast zu wenig war für ein militärisches Begräbnis. Und Dex weiß nicht, wovon er redet. Ihr seid tot, 7 Jahre lang schon. Ne? Ist deswegen toll, euch nochmal zu sehen. Und auch dich, Mrs. Watson, er zeigt auf eine ältere Frau. Ich glaube, dazu stand nichts in der INDB. Und ja, Ford, was, wie? Ja, hier war meine Lehrerin in der 6. Klasse. Und ja, und ich weiß noch nicht mal, ja, hier, dich da, ich, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie du heißt. Na, aber du wolltest mich nie daten. Und Mitch dann hier, Shep, du solltest vielleicht zu einem Doktor gehen. Und ja, du benimmst dich ganz schön merkwürdig. Und ich bin derjenige, der sich merkwürdig verhält. Und dann zieht er eine Knarre von einem Typen, der in der Militäruniform da anmarschiert kam. Vor allem mit einer Waffe, weißt du, ich trage doch privat nicht meine Dienstwaffe.
Immer auf Partys, also...
Ja, genau. Vielleicht ist das ein verkleideter Cop, so ein sexy
Militär. Ja, wer weiß.
Das ist eine Wasserpistole oder so. Auf jeden Fall, er bedroht jetzt die Leute, die da sind. Und ja, schießt dann auch Dex an und Tila total, hey, Major. Wir wechseln ins Labor und McKay ist immer noch total aufgeregt. Na, jetzt siehst du, was ich meine. Und dann sehen wir plötzlich die pink-shirted Dr. Weir mit dem lab-coated McKay reden. Und ja, okay, Rodney, so von wegen hier, wir würden doch nie hier Militarisierung von Atlantis akzeptieren. Ohne Kampf. Ne? Ich glaube, nee, Major Shepard würde das auch nicht tun. Auch geil, dass sie ihm da irgendwie immer noch in Schutz nimmt, wobei ihr doch gesagt worden ist, dass der das doch befürwortet. Jedenfalls, das schränkt sie dann nämlich auch ein, so von wegen. Also jedenfalls nicht, ohne das erst mit mir zu gesprochen zu haben. Na, also, Elisabeth, hier reg dich nicht so auf. Na, ist doch eigentlich ganz gut. Was für ein Leben. Na, du kannst da irgendwie hin zurückgehen. Und ja, ne, Dr. Weir dann auch irgendwie so wegen. Ich, nee, also ich kauf das nicht mehr ab, sagt sie. Na, wer bist du wirklich? Und McKay, hä, was? Wie? In Shepards Home geht es ähnlich weiter Dex, der sich aufstellt und sagt, ja, shot me. Du warst ja schon tot und Ford dann, hier, gib mir doch mal bitte. Dann wird aber die Waffe auf Ford gerichtet und ja, ich habe meine Bedenken jetzt auch gegenüber Ihnen, Lieutenant. Ich würde das jetzt nicht ausprobieren. Und ja, dann nimmt er sich ein Schlückchen vom Bier, brüllt dann in den Raum hinein. Na, jetzt doch bitte mir mal erklären, was hier denn Sache ist. Im SGC-schen Labor geht es weiter. Hammond kommt dazu, begrüßt Dr. Weir und ja, ne, so fängt sie dann hier. Keine Lügen mehr. Was ist das? Was passiert hier? Und ja, also bringt nichts, sie hier irgendwie noch länger hinters Licht zu führen. Ja, dann wird aus General Hammond plötzlich der Nebel, also eine Figur im Nebel oder eine Nebel also in Form einer Figur, einer Gestalt. Und verwandelt sich dann aber auch zurück in Hammond und jetzt weiß das. Und ja, sie dreht sich um, aber McKay ist weg und sie, hey, wo ist denn der? Der richtige Dr. McKay und der Rest deines Teams sind in ihren eigenen illusorischen Welten und ich möchte sie aber gerne sehen. Ja, damit wenden wir uns dem Gate Room zu. Shepard, Teela, McKay und Ford tauchen da plötzlich auf der Rampe auf. Ja, Shepard hat seine Hand immer noch so ausgestreckt, als würde er eine Waffe in der Hand halten, aber hat er nicht mehr. Und dann tauchen Hammond und Weir auf. Was ist denn hier los? Shepard wissen und ja, ich habe sie alle aus ihren eigenen Realitäten, wobei das ja gar keine Realitäten sind, das sind ja eigentlich nur Träume, Delusions, aber das sind ja keine Realitäten.
Scheinrealitäten oder ja, sowas.
Ja, weil er sagt Fractured Realities, also er hat es ja nicht aus anderen Realitäten geholt, also das ist ja völliger Quatsch. Okay, sagt Shepard, ich glaube, wir sollten mal über das Bier reden, was ich gerade getrunken habe. Ja, aber Hammond sagt dann hier, Major Shepard hat das doch vor ganz ewigen Zeiten schon erkannt. Bitte was, sagt McKay? Ja, hier. Ja, Shepard berichtet dann so ein bisschen, ich habe davon geträumt, mir ein Bachelorpad, ne, wie diese Wohnung da zu holen, aber er ist nicht dazu gekommen. Ja, Hammond sagt dann, Major Shepard konnte hier ja, ganz eigenständig hier die ganze Realität, also die, in der er dann diese Traumwelt irgendwie nach seinen Vorstellungen, also das nennt man ja bewusstes Träumen, glaube ich, ne, nennt man das ja. Ne? Da gibt ja Leute, die das können, die können dann ihre Träume beeinflussen. Und ja, Shepard dann auch, hey, also bitte, ne, hätte ich das mal gewusst, hätte ich mir ganz andere Dinge einfallen lassen. Und ja, aber sagt Helmut dann auch zu allen hier so wegen, ihr habt, ne, alle etwas erlebt, was euren eigenen Köpfen entsprungen ist. Außer du hier, Tila, du hast keine Erinnerung an die Erde. Deshalb haben wir dich da in Major Shepards Illusion reingepackt. Ja, ne, schade, dass ihr das so schnell mitgekriegt habt, auf jeden Fall. Ja, wir werden euch jetzt auf jeden Fall eine eigene Realität, jetzt kommt er wieder zu einer eigenen Realität, schaffen, die ihr euch aussuchen könnt. Und da könnt ihr dann bis zum Ende eures Lebens leben. Und alle total entsetzt. Und ja, nee, das habt ihr nicht zu entscheiden. Und ja, dann werden wir dich bekämpfen. Kündigt dann Shepard auch direkt an. Ja, das gibt es nicht. Ne? Also, ne, du kannst hier vielleicht die Illusionen beeinflussen, aber ne, das mehr auch nicht. Ne? Also, da solltet ihr euch ein Leben aufbauen. Das ist doch kein Leben. Ne? Und was willst du uns jetzt irgendwie, was sollen wir tun? Ja, einfach nur mitspielen oder so? Ja, das ist alles, was ich euch geben kann. Und er dreht sich um und geht. Und ja, Liz mischt sich dann ein und fragt dann, wieso? Und er sagt, um uns vor euch zu schützen. Ne, und Tila, hey, wir wollten euch nicht wehtun. Ja, ne, wir existieren in der Non-Corporal Form. Und ja, wir sind auf jeden Fall irgendwie anfällig für die destruktiven Effekte des Stargates auf unserer Heimatwelt. Wobei Non-Corporeal, dann hast du, also das ist auch wieder, naja, wie auch immer. Was denn für das Stargate? Ja, die Energy Readings, sagt der McKay. Das waren Life Science. Ihr seid im Nebel. Nein, wir sind der Nebel. Und jedes Mal, wenn das Gate aktiviert sind, also sie scheinen diese Energie zu sein, ne? Weil er erzählt, Leben sind dann verloren und ja, gab immer mal wieder Entdecker, die gekommen sind und gegangen sind. Ne, die haben von uns nichts gewusst und wir haben dementsprechend auch nichts getan. Ne? Dann wurden halt diese Opfer hingenommen, um unser Geheimnis zu hüten. Aber als ihr wieder gekommen seid, dann hatten wir schon Bedenken und ja, dann sind wir in eure Köpfe eingedrungen. Und haben dann herausgefunden, was ihr tun wolltet. Und deshalb mussten wir hier einen Preemptive Strike durchführen und euch ausschalten. Und ja, aber die anderen sind doch auch gegangen. Warum nicht bei uns? Ja, aber ihr wollt in eure Heimatgalaxie wieder. Und nur dieses Gate kann die Energie aufbringen, die andere Galaxie erreichen. Und das würde Millionen von uns töten. Ja, aber als wir das Gate angewählt, dann Hammond unterbricht dann und sagt dann, die habt ihr nie gemacht, das habt ihr nur geträumt. Na, ihr seid bewusstlos, liegt auf der Planetenoberfläche und
Das ist alles nur geträumt, Eo, Eo.
genau. Wir wissen aber auch, so von wegen an dieser Stelle schon, dass das nicht lang sein kann. Also das muss, ne, das wird ja gleich auch nochmal gesagt. Ich glaube,
Wird
der
gleich nochmal
Timeframe
gesagt,
passt
ja.
nicht so ganz. Ja, der Timeframe passt nicht so ganz, weil ansonsten hätte man ja denen hinterhergeschickt wen, ne? Also, was ich weiß, eine Stunde Briefing, zwei vielleicht, ne? Irgendwie sowas. Ja, also, okay, das alles, ne? Also, ah, ja, ich verstehe. Die Brünette, ne? Also bitte, wie geht man, ne? Wie hätte man sonst von, du bist ein Schwein, ich mag aber deine Katze zu, ich hab dich vermisst kommen sollen. Und ja, wir haben eure Welt nicht so wirklich verstanden und die Illusionen waren dementsprechend nicht so ganz perfekt. Und ja, Shepard, auch die toten Leute waren doch wirklich sehr, sehr auffällig. McHale? Ja, so von wegen, ihr hättet doch mit uns reden können, mischt sich dann Liz ein. Und ja, McHale hat auf jeden Fall jetzt irgendwie was entdeckt oder ihm fiel was ein. Ey, bitte was, wir liegen da bewusstlos auf dem Boden und wie ist jetzt wieder was mit Essen? Wasser? Ich meine Essen. Also da ist wieder der verfressene Rodney. Den kennen wir ja schon. Ja, so werden wir nicht lange überleben, sagt dann Shepard. Und ja, dann solltet ihr dann das Beste aus dieser Zeit machen. Und Liz ist davon auch noch wenig begeistert, sagt, ihr werdet uns töten, um euch zu retten. Und ja, also bitte, sagt dann dieser Hammond. Und ihr würdet auch, um Millionen zu retten, auch ein paar opfern. Ja, aber unsere Freunde würden doch nach uns gucken kommen. Und andere? Ja, und was passiert dann? Werdet ihr auch töten? Es werden auf jeden Fall mehr kommen, macht dann Ford auch. Ne? Also es geht halt darum, sie in irgendeine Ecke zu drängen, diese Nebelwesen oder den Nebel. Ja, ne? Irgendjemand wird bestimmt schon rausfinden, wie man das Gate hier irgendwie benutzt. Und dann werden Millionen von euch töten. Ne? Also wir lassen keine von unseren Leuten zurück. Also wenn du wirklich der richtige General Hammond wärst, dann wüsstest du das. Also wenn ihr uns hier irgendwie gehen lässt, mischt sich Liz nochmal ein. Die große Diplomatin, dann werden wir niemals zurückkommen. Ihr müsst euch nicht vor uns fürchten. Ich gebe euch mein Wort. Ja, Hammond ist immer noch so ein bisschen skeptisch. Ne? Also bitte, ihr habt so ein großes Bedürfnis, nach Hause zu gehen. Wobei, das haben sie ja schon allein schon am Anfang der Simulation. Also so groß ist das gar überhaupt nicht. Ne? Also die wollten alle hier bleiben und nicht zurück zur Erde. Irgendwie merkwürdig. Shepard bringt das auch noch mal auf den Punkt und sagt so von wegen, ja, wir wollen gerne nach Hause, aber wir werden dafür nicht Millionen von euren Leuten töten. Und du warst doch in unseren Köpfen, ihr wart in unseren Köpfen. So von wegen, ja, dann guckt doch mal nochmal rein. Ihr solltet wissen, wie wir das meinen. Wobei ich der Meinung bin, man könnte es ja, also wenn man sich da nicht so ganz, ja, wobei sie können es nicht beeinflussen, ne? Aber generell könnte man ja auch einfach dafür sorgen, wenn die Leutchen doch Angst haben, also der Nebel doch Angst hat, dass da überhaupt was kommt, dann könnte man die Leute ja auch darum bitten. Was ich war, sprengen einen Sprengstoff durch oder sowas, die sind ja nicht körperlich, den kann der Sprengstoff nichts anhaben. Aber das Gate verschütten, ne? Also
Das
irgendwie
wäre eine
sowas.
Möglichkeit, ja, aber.
Ne, es reicht ja auch schon einen Seilzug mit einem Motor, den du hinstellst, machst oben dran einen Faden, wollte ich schon sagen, einen Seil und dann auf Kommando wird das Ding dann angezogen und dann fällt das Ding auf die Seite, also auf den Kopf, ne, so dass es nie wieder aufgeht. Fertig. Hammond überlegt auf jeden Fall, er versteht und dann ja, gibt es einen Nebeleffekt und wir sind wieder auf dem Planeten angekommen, also wir waren ja nie weg. Und das bewusstlose SGA-Team liegt auf dem Boden.
In der Nähe des DHT und sie wachen dann ja zeitgleich auf und beginnen aufzustehen. Und McKay sagt, er will jetzt nicht negativ klingen, aber denn das wäre, wissen Sie, nicht mein Ding. Aber woher wissen wir das nicht, dass eine doppelte Täuschung ist? Ich meine, woher wissen wir das? Und dann hört man diese Hammondsche Stimme. Das ist Realität, darauf habt ihr mein Wort, ja. Okay. Ja, und McKay, ich sterbe vor Hunger, also es muss stimmen. Also da haben wir wieder die Hungerthematik und Shepard, ja, ich frage mich, wie lange wir hier schon draußen sind. Hey, muss jetzt noch, sagt er, den Kontrollkristall aus dem DSG rausfriemeln. Es sollte aber nicht länger als ein paar Minuten dauern. Er geht dann dahin und hockt sich dahin und werkelt rum und Ford hilft gerne. Und Elizabeth schaut in die Luft und meint, ja, danke für ihr Vertrauen. Sie wendet sich dann Richtung Rodney und bedeutet ihm doch bitte damit vorsichtig zu sein. Ich möchte sicherstellen, dass wir wieder nach Hause kommen. Und McKay ergänzt, sie meint Atlantis. Ich glaube, das hat sie gemeint, meint Shepard. Und okay, naja, woher weiß ich, dass sie nicht vorgeschlagen hat, dass wir selbst ein doppeltes Täuschungsmanöver durchführen und die Erde anrufen. Und Shepard, ach, vergiss diese doppelte Täuschung, hol jetzt diesen verdammten Kristall. Und dann wird sich weiter ausgeblendet, während gestritten wird, umgedreht. Und ja, die Folge ist zu Ende. Oder doch nicht? Ja, zur Trivia, diese Wurmlochreisen sehen hier teilweise ein bisschen anders aus. Das soll wohl möglich zeigen, dass schon die Mitglieder sich von SGA in dieser Halluzination befinden. Oder eben durch die Energie, dass es dadurch verändert wurde. George S. Hammond trägt nur 2 Sterne auf seiner Uniform, in Klammern General Major. Wir erwähnte jedoch zuvor, dass er zum General Lieutenant befördert wurde und sei und daher 3 Sterne tragen sollte. Es ist unklar, ob dies ein Fehler aufgrund der Wiederverwendung eines Stargate SG-1 Garderobe ist oder ein absichtlicher Hinweis darauf, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Also das könnte ein Fehler sein oder so beabsichtigt, aber ist wohl nicht herausfindbar. Die Nebel-Aliens haben den Zeitplan der Illusion sehr genau im Blick. Der Walter Harriman sagt, dass die Asgard einen Hyperantrieb auf Prometheus installiert haben und gerade dabei waren, eine Rettungsmission zu schicken in der Episode Covenant von Stargate SG-1, der letzte Woche bittet O'Neill Thor um eben einen Hyperantrieb für die Prometheus. Aber er bekommt zu hören, dass das noch vom Hohen Rat abgesegnet werden muss. Mehrere Wochen nach der Installation des Hyperantriebs schicken sie ihn dann in der anderen Episode, ich will es nicht spoilern, das ist okay. Aber das geht ja noch weiter mit diesem Asgard. Die Handlung dieser Episode ähnelt wohl der Episode Human Reaction bei Farscape, wo ja auch Ben Browder und Claudia Black, die wir auch noch zu sehen bekommen, in Stargate auftraten. Und das ist das erste Mal, dass die Geult in dieser Serie hier SGA erwähnt werden. Achso, bei Ankunft beim Stargate Command hier von unserem SGA-Team hört man kurz das musikalische SG-1 Thema, war aus dem Originalfilm aber. Tori Higgins hat sich nochmal zur Folge geäußert, weil sie es ziemlich cool fand, dass ihr Hund da mitmachen konnte und sie hatte als Scherz wohl gesagt, ich glaube, ich habe tatsächlich Brett zu gesagt, kann ich entweder singen oder ne, kann hier mein Hund mitkommen, so nach dem Motto. Und er hatte solche Angst davor, dass eben die Tori singt und dann hat es eben der Hund in die Folge geschafft oder und da war sie dann wohl sehr schockiert, aber sie hat es wohl gut mitgemacht und ja, ihr erstes Mal als Schauspielerin, also von ihrem Hund. Dann hat sich noch Peter DeLuise mal in der Interview geäußert. Das ist an der Zeit, in der wir eben neben O'Neill und Daniel tatsächlich noch andere Charaktere sehen können. O'Neill und Daniel sind Charaktere aus dem Originalfilm. Robert und Brett haben den Spin-off geschaffen. Also waren das die einzigen beiden Charaktere aus der Originalserie, die sie verwenden konnten. Andernfalls hätte es rechtliche Probleme gegeben, einen anderen Charakter in der Pilotfolge aufzunehmen. Aber weil dies nur eine Standardfolge ist, können die Crossover-Typen wie Don Davis und Carter und vielleicht Gary Jones haben. Ein Teil der Atlantis-Teams schafft es tatsächlich zurück nach Hause und man kann Crossovers machen, weil es dabei nur um Gastars handelt und eben die nicht zur Stammbesetzung gehören. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, dann zu den Fehlern. Es wird als Fehler gesehen. Alle Mitglieder, die wieder zurück auf die Erde gehen, tragen Zivilkleidung außerhalb des SGCs. Nur McKay eben mit Atlantis-Einsatzkleidung in der Wohnung und den Patch hat er dann noch auf dem Arm und das wäre schon aufgrund der Geheimhaltung alles ein bisschen fahrlässig und merkwürdig.
Habe ich ja gesagt, ja.
Hast du gesagt, ja.
Also jedenfalls den Teil mit McKay, ja.
Und das ist mir wirklich nicht aufgefallen, aber es ist wohl ein Fehler. Rodney McKay lebt in der Episode in einem Haus, obwohl er seine Katze bei einem Nachbarin in einem Wohnhaus zurückgelassen hatte. Das haben wir in Rising gesehen und wird später noch in der Folge bestätigt. Also ist kurz in dieser Folge umgezogen. Also diese Aliens können es nicht wohl 100% richtig imitieren. Also ich meine, die 2 Typen haben auch gelebt, obwohl sie tot sind. Deshalb ja, könnte es auch kein Fehler sein, sondern einfach. Shepard stellt fest, dass es über 800 Jahre dauern würde, den Planeten mit dem Jumper zu erreichen. Warum kommt niemand auf die Idee, mit dem Jumper durch das Gate nach M5S224 zu fliegen und im Notfall das eingebaute DHD zu nutzen? Ja, Zitat der Woche. Konntest du da was finden?
Eine Sache habe ich noch, die mich hier interessiert. Warum haben die Aliens, also ne, sie sagen ja einerseits auf wegen, hey, das ist ja irgendwas, diese Illusionen sind ja aus euren Köpfen gekommen. Die Aliens, ich weiß nicht, können die da steuern? Oder was war der Grund dafür, dass man die unbedingt auf dieser virtuellen Erde halten wollte? Ist ja immer was passiert. Immer wenn es
Ja,
eine
ja.
Möglichkeit gäbe, zurückzugehen. Na, also von wegen das Atlantis-Team jetzt irgendwie darzustellen, wie denn das Leben auf Atlantis ist. Also ob ich jetzt die Erinnerung an die Erde aus den Köpfen ziehe oder die Erinnerung an Atlantis aus den Köpfen ziehe, das macht doch keinen Unterschied. Also so oder so fliegt das vermutlich früher oder später irgendwann auf. Aber ich habe keine Ahnung, warum in dieser Folge so viel Wert darauf gelegt wird, dass verhindert wird, dass die bloß nicht diese virtuelle Erde verlassen.
Ich glaube, die Aliens haben da einfach eine falsche Annahme, dass alle zurück wollen. Oder die haben das falsch interpretiert, weil es vielleicht einige wenige gibt, bei denen das so ist. Das wird jetzt nicht so gesagt, aber und da denken die, okay, dann halten wir die halt alle schon auf der in Anführungszeichen Erde und dann hat keiner mehr den Wunsch, da irgendwas zu machen oder so. Könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen hingebogen, aber ist ja
Nee, weil
nicht, wird
wir
nicht
haben
wirklich
nichts
erklärt.
davon.
Ja, wird nicht wirklich erklärt. Ja, ja. Zitat der Woche, konntest du was sagen?
Die anfängliche Szene, wo Weir sich darüber lustig macht, ne, hier von wegen Krieg und Frieden, ja, so von wegen nur, ne, ich dachte, wir wären eine ganze Ecke hier, ne, dementsprechend habe ich mir was mitgenommen, was eine ganze Ecke dauert zu lesen und Seite 17 und Shepard dann, ja, hier, right on schedule.
Ja, sehr
Und
gut.
bei dir?
Ich habe irgendwie nichts gefunden. Ich weiß nicht, ja, war jetzt nicht so viel.
Ja,
Es waren ein
das
paar
stimmt wohl.
witzige, aber irgendwie so richtig hat mich nichts gecatcht. Ist aber auch nicht schlimm. Ja,
Ja, das mit den Lots of Lots war auch noch, ne? Jules
ja,
of Urks, ne?
okay.
Lots of
Ja.
Lots.
Bewertung, ja, wer will, der hat noch nicht.
Ja, leg mal los, ich glaube, ich habe letzte Woche gemacht.
Okay, geht ganz schnell. Die Folge mit dem Nebel, okay, sowas haben wir immer mal gesehen. Irgendwas Mysterisches, neues Wort, bitte notieren, mysterisch. Eine Mischung aus mysteriös und hysterisch. Ja, Hessmans Suits, okay, aber wirkt jetzt für mich eher Standard. Was natürlich interessant vielleicht angedacht war, dass man halt mal sieht, wie wäre es, wenn man zurückkommt. Ja, das kann interessant sein. Aber ich finde, man merkt schon so ab, ja, spätestens nach einem Drittel, dass das alles ein bisschen kurios ist, dass, weißt du, es gibt da keine Konflikte, dass man auf einmal wieder da ist oder es ist alles so heiter, Sonnenschein, so fishy halt wirkt es, ne? Aber der John merkt ja auch, dass irgendwas stimmt da nicht. Ja, dementsprechend, also sie sind ja eigentlich dann doch nicht in Anführungszeichen zurückgekehrt. Ja, jetzt wissen sie mal, wie es vielleicht hätte sein können, wird eh in der Realität dann, wenn es passieren sollte, anders. Ich fand es jetzt im Vergleich zu anderen SGA-Folgen, hat mich die jetzt irgendwie nicht so stark begeistern können. Das war mir einfach dann doch zu wenig los und ja, ist jetzt aber auch nicht schlecht. Und ich würde jetzt ganz klassisch einen Daumen zur Seite geben. Kann man machen, muss man nicht. Ist halt da. Also, das klingt jetzt so hart, aber hat, weiß nicht, auch von den Sprüchen oder Szenen war jetzt nicht viel dabei, wo ich denke, okay, das war richtig cool oder muss es auch nicht immer, aber irgendwie so richtig hat mich die Folge nicht packen können. Ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ja, das war's schon.
Ja, wird auch einen Daumen in die Mitte geben. Also da war, klar, uns sind ein paar Auffälligkeiten aufgefallen, was sich aber im Nachgang durch diese Traumwelt ja irgendwie erklären lässt, ne? Also dass die Leutchen da halt sich jeder irgendwie was zurechtträumt, dementsprechend, dass das nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt. Das ist alles soweit gut. Was, wie gesagt, ne, haben wir gerade gesprochen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass hier die Intention, warum man die unbedingt auf der Erde halten will, das weiß ich nicht. Ob die sich dann gegenseitig selber blockieren, ne, was sie sich dann denken, doch, ich möchte hier vielleicht unterbewusst doch auf der Erde bleiben, das ist vermutlich das Wahrscheinlichste. Na, fand ich so ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, ja, viele Fehler waren jetzt, also viele wirkliche Fehler waren jetzt wirklich nicht. Es waren ein paar geträumte Fehler drin. Ja, war ein bisschen merkwürdig, dass die Aliens, obwohl die in deren Köpfen waren, nicht abschätzen könnten, dass die wirklich nicht vorhaben, da auf Kosten von Millionen von Lebewesen da nach Hause zu reisen. Also, das war. Also weiß nicht. Ne? Also wenn man die am Ende davon überzeugt, ne, und die dann vielleicht sogar doch noch mal in deren Köpfe gucken, ne? Warum wissen die das nicht von Anfang an? Aber dann wäre die Folge halt
Ja.
irgendwie, keine Ahnung. Die Frage wäre natürlich gewesen, hätte das irgendwie funktioniert, sie ohne zu betäuben? Ne? Also könnten die überhaupt im realen Leben eine Gestalt annehmen? Ne? Also vermutlich hätten die doch irgendwie noch, ne, in deren Köpfen dann irgendwie rumspuken müssen und denen irgendwas vom Pferd erzählen müssen. Ne? Aber wäre jetzt auch nicht das Ding, ne? Dann sind die halt mal 5 Minuten in Trance da irgendwie am Rumstehen oder vielleicht legen mal auf die Schnauze und dann war es das. Aber ja, also völlig nichtssagend, die Folge. Bringt uns nicht voran. Keine großartigen Referenzen. War schön, nochmal General Hammond zu sehen. Ja, solider Daumen in die Mitte.
Ja, genau. Mensch, sind wir uns ja mal einig. Notier es im Kalender. Einigkeitsalarm. EA.
Naja, unglaublich.
EA. Jetzt wissen wir, was das heißt. Nicht Electronic Arts, sondern Einigkeitsalarm im Deutschen. Unglaublich.
Alarm,
Alarm. Oh Gott, Alarm, Alarm. Ja, wobei, ich glaube, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Folge, denn da gehen wir ja logischerweise wieder rüber zu SG1. Die Folge heißt Endgame und das haben sie im Deutschen überraschend für alle Personen, die Stargate gucken, als Endspiel übersetzt. Ja. Also da geht es wahrscheinlich jetzt um, weil jetzt gerade EM ist, würde ich mal annehmen, dass es einen Fußballbezug hat, die Folge. Nein, Spaß beiseite.
American Football, American.
American Football, genau. Da geht es um das Stargate und da passiert was ganz Kurioses mit, denn es, ja, verschwindet. Und es ist vielleicht ungünstig, wenn man Missionen zu anderen Planeten hat. Und da gibt es eigentlich nicht viele, die dieser Nummer was zu tun haben könnten. Da fallen einem vielleicht zwei Organisationen ein. Mal gucken, was da passiert. Sind wir da Stargate los? Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie schaffen werden, diese Folge. Oder weil ohne Stargate ist es schwierig, ne? Gut, vielleicht ist da ja schon Asgard-Raumschiff da oder die Pegasus wurde schon ausgestattet. Vielleicht sehen wir das ja schon. Mal gucken. Genau, ja, ihr könnt uns gerne unterstützen über den Kofi-Link, wenn ihr das möchtet. Oder eben folgen, teilen, liken und heimlich bei allen Leuten in deren Podcast- oder Musik-Apps installieren. So wie es hoffentlich immer macht.
Es gibt ja eh nur den einen.
Ja, es gibt ja nur den einen. Aber den muss er trotzdem ja erstmal abonnieren. Das ist immer, ne? Manche hören ja auch so. Ja, und dann würde ich sagen, euch noch ein schönes Restwochenende und bis nächsten Sonntag dann.
Indeed.
Indeed. Tschö.
Ciao.